Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Herzlich willkommen. Hallo Dresden, guten Abend hier auf der Elbe auf dem Motorschiff Gräfenkosel. Einen wunderschönen guten Abend. Paris hat am Freitagabend die Olympischen Spiele auf seinem Fluss auf der Seine eröffnet. Da haben wir uns gedacht, das können wir doch auch. Also wir können die dritte Liga auf unserem Fluss vor unserer genialen Kulisse einläuten. Wir machen das hier auf der Elbe gemeinsam mit unserem Exklusivpartner Radeberger Pilsner. Freuen uns auf einen schönen Abend auf dieser wunderbaren Elbe, mit dieser wunderbaren Kulisse, mit diesem tollen Wetter und wollen Sie und euch heute hier einstimmen auf die neue Saison in Liga 3.
Am Freitagabend heißt es Leinen los. Die 17. Saison in dieser dritten Liga und, das haben wir schon öfter gesagt, aber ich glaube, diesmal stimmt's wirklich, die beste dritte Liga, die es jemals gab. Insgesamt 12 ehemalige Bundesligisten sind dabei und uns interessiert natürlich heute und sicherlich auch die nächsten Wochen und Monate ganz besonders Dynamo Dresden, klar. Es hat sich ja einiges getan im Sommer, in der Sommerpause. Das Wort neu ist öfter aufgetaucht in allen Beschreibungen und darüber wollen wir heute reden. Wir wollen nicht zurückblicken und wollen Sie einstimmen auf die neue Drittligasaison.
Und zwar das mit diesem Podium. Wir freuen uns sehr. Nach der Zeit beim SC Freiburg hat er gesagt, es ist Zeit für etwas Neues. 9 Jahre hat er in Freiburg gearbeitet. Die Verantwortlichen von Dynamo Dresden haben ganz klar gesagt, das ist unser Wunschkandidat. Wir freuen uns sehr auf den neuen Cheftrainer von Dynamo Dresden. Guten Abend, Thomas Stamm.
Hallo.
Neben ihm Platz genommen hat sein Vor und wahrscheinlich könnten wir noch einige Vors davor setzen. Dynamos Aufstiegstrainer von 2011 und damit einer der erfolgreichsten Trainer, der hier in den letzten 20 Jahren tätig gewesen ist. Wir freuen uns umso mehr, dass er heute eine weite Anreise auf sich genommen hat, um hier dabei zu sein. Herzlich willkommen, Ralf Lohse.
Und Tino hat's gesagt, wir wollen natürlich nicht nur über Dynamo Dresden sprechen, sondern zum Beispiel auch über die anderen Ostvereine. Und da ist er ein profunder Experte für den heutigen Abend. Er hat immerhin mehr als 7 Jahre bei Energie Cottbus gespielt, war dann vor 2 Jahren Trainer beim FC Erzgebirge. Wir freuen uns sehr über den Besuch von Timo Rost.
Dankeschön. Ja, und er hat Sport im Osten zu einer echten Marke entwickelt, wo natürlich auch Dynamo eine wichtige Rolle spielt. Er selbst hält es eher mit dem anderen Verein, aber sein Sohn, haben wir uns sagen lassen, ist bekennender Dynamo-Fan. Herzlich willkommen in unserer Runde, der Sportchef des Mitteldeutschen Rundfunk, des MDR. Hallo, Reiko Richter.
Hallo.
Ralf, wir fangen mal an. Kleine Geschichtsstunde. Heute vor 13 Jahren, heute auf den Tag genau vor 13 Jahren, wo waren Sie da in diesem Moment? Was haben Sie da in diesem Moment gemacht? Waren Sie da noch nüchtern? Also da gab es, glaube ich, dann nicht nur Wasser, oder?
Ja, ich weiß nicht wirklich, wann das Spiel anfing. Wir lagen ja zurück im Pokal gegen Leverkusen und ich habe aber nicht das Datum selber gespeichert. Es hat mir heute einer gesagt, dass das Spiel dann vor genau auf den Tag heute passt. Das ist natürlich eine Riesengeschichte gewesen und eine Riesensensation, damals Leverkusen auszuschalten nach 0-3 Rückstand, 4-3 zu gewinnen. Und ja, dann sollte das mal ein gutes Omen für Dynamo sein.
Das war ein großartiger Abend. Alexander Schnetzler hat sich an dem Tag, glaube ich, unsterblich gemacht mit seinem Tor.
Das stimmt, ne? 4-3, der sagenhafte Lupfer, Heber, Schlenzer, was auch immer es war. Wir haben aber noch einen erfolgreichen Fußballer noch in unserer Runde sitzen. Timo Rost ist am Wochenende süddeutscher Meister geworden. In der U40 mit dem ersten FC Nürnberg. Kann man da auch mal sagen, oder?
Dankeschön. Also ein bisschen kicken geht noch auf jeden Fall. Danke.
Und Reiko, für euch auch sehr ambitioniertes letztes Wochenende. Die Fußballsaison hat begonnen, ne? Die Regionalliga spielt ja schon wieder. Und seit Wochenende, Jens hat es gesagt, Olympia läuft. Und da ist ja der MDR zumindest mit dem ein oder anderen Kollegen auch beteiligt.
Ja, am Samstag früh habe ich den Fernseher angemacht, da waren nur MDR-Kollegen, also Eik Galay, Thomas Kunze beim Volleyball, also wir sind mit, glaube ich, 20 Leuten, nicht alle vor Ort, ganz wichtig, also keine Lustreisen nach Paris, sondern remote aus Mainz viele Dinge, die gemacht werden.
Unsere Gebühren, ne?
Die Beiträge, genau, deswegen gehen wir da sorgfältig mit um. Und die Regionalliga haben wir am Donnerstag eröffnet, extra vorverlegt, um der Eröffnungsfeier aus dem Weg zu gehen. Ja, und es hat ganz gut funktioniert. Deswegen werden wir jetzt auch während Olympia ein bisschen dosiert im Fernsehen unterwegs sein. Die Karl Bebendorfs dieser Welt müssen ja auch mal zum Vorschein kommen. Aber wir werden jetzt am Sonntag ja das erste Spiel von Dynamo auswärts übertragen. Also läuft nicht nur bei Magenta, sondern auch bei uns.
Thomas, ich möchte mir mal ganz kurz die Finger bei Ihnen angucken. Die Hände, na, es sieht schon wieder ganz gut aus. Sonntag, Saisoneröffnung im Stadion, tags zuvor die Generalprobe gegen Jan Regensburg. Sie haben danach gesagt, es war ein Schritt nach vorn. Und Sonntag dann 8.500 Menschen. Sie haben, glaube ich, über 4 Stunden Autogramme geschrieben. Es war der helle Wahnsinn. Man kann wirklich sagen, im Dynamo-Land herrscht Neugier und natürlich auch eine gehörige Portion Vorfreude auf die neue Saison.
Ja, absolut. Also extrem außergewöhnlich, das, was wir am Sonntag erlebt haben. Und dann glaube ich, die letzten, die gekommen sind um kurz nach 8 war es, die sind teilweise über 6 Stunden angestanden und dann können wir auch mal 4,5, 5 Stunden Autogramme schreiben.
Wirklich Ausnahmezustand da im Stadion. Ich habe mir sagen lassen, die Mannschaft hat danach noch sogar mit aufgeräumt, beim Aufräumen geholfen. Also es war wirklich ein runder Nachmittag für alle Beteiligten.
Ja, absolut. Und ich glaube, das gehört sich dann auch, wenn alle nach Hause wollen, dass man gemeinsam anpackt.
Ach, ich habe das beim Profifußball auch schon anders erlebt. Von daher kann man das ruhig mal auch erwähnen.
Wäre eine gute Kultur, wenn wir das durch die ganze Runde kriegen.
Herr Stamm, Sie haben gesagt, nach dem Testspiel da am Samstag gegen Regensburg, wo wir nicht so richtig wissen, ist das jetzt ein Unentschieden. Nach 90 Minuten geht das als 1-2 Niederlage in die Statistik ein. Sie haben gesagt, es ist ein Schritt nach vorn. Die Frage jetzt vor dem Auftakt am Sonntag, ist Dynamo bereit für den Saisonstart in Köln?
Ja, ich glaube, das Spiel hat uns Vertrauen gegeben, gerade wenn man die kompletten 120 Minuten nimmt, aber gerade die ersten 90 haben dann ein paar U19-Spieler dabei gehabt, die wir zum Schluss noch mit reingepackt haben. Ich glaube, auch das gehört dazu. Hat uns das schon Vertrauen gegeben, dass wir, glaube ich, auch in der Lage waren. Ich habe nochmal 2 Standardsituationen im Kopf zwischen 80. und 90. Minute von Claudio und von Stefan, wo du das Spiel auch gewinnen kannst. Von daher, glaube ich, was wichtig, gerade nach dem Spiel eine Woche zuvor, wo wir ja noch nicht die Energie auf den Platz gebracht haben, dass wir für uns vor allem ein gutes Gefühl geholt haben. Ja.
Wir sind jetzt gerade abgelegt, also jetzt geht's los hier. Wir werden so eine kleine Runde zum Blauen Wunder drehen. Fantastisch, wirklich Sonnenuntergangsstimmung. Ich hoffe, Sie können auch immer mal einen Blick rauswerfen. Und
Schaffe ich. Ich habe einen guten Platz, ausgesucht.
Sie können ruhig mal lunzen. An diesem Wortspiel, was ich jetzt bringe, habe ich heute den ganzen Tag gearbeitet und Sie haben es bestimmt noch nie gehört.
Ich weiß, was kommt.
Haben Sie denn schon Ihre Stammelf gefunden?
Ich finde den gut, oder?
Wie oft kriegen Sie denn den in Freiburg zu hören?
Also in Freiburg tatsächlich gar nicht, aber...
Dann gewöhnen Sie sich mal hier in Dresden ran.
Ja, da war das Interesse, glaube ich, bezüglich zweiter Mannschaft auch nicht ganz so groß. Grundsätzlich finde ich es gut, wenn wir natürlich auch für uns jetzt im Trainerteam nach dem Spiel oder nach allen Spielen jetzt auch in der Vorbereitung, ich glaube, das gehört dazu, dass man Erfahrung sammelt, dass man immer auch wieder schaut, was kann vielleicht passen. Aber ich glaube, die Woche, die jetzt noch kommt, ist wichtig, um dann die Elf zu finden. Von daher natürlich mit einem guten Gefühl jetzt auch nach dem letzten Spiel, werden wir nicht 6 oder 7 Positionen verändern. Aber es soll schon so sein, dass die Jungs ja auch spüren, die Tür ist offen, um reinzukommen. Weil ich finde gerade auch ab der 60. dann gewechselt, haben in der Pause Winko dann vorsichtshalber rausgenommen. Und die Jungs, die reingekommen sind, haben das auch sehr, sehr gut gemacht. Von daher glaube ich, ist es auch wichtig, die Elf, die anfangen, sind wichtig am Sonntag. Ich glaube aber, und das muss uns gelingen auch dieses Jahr, dass es noch wichtiger ist, die Elf, die dann aufhören. Wäre gut, wenn wir mit 11 aufhören und nicht so viele rote oder gelb-rote Karten haben. Aber ich glaube, das ist auch entscheidend in der Gruppe, dass es uns gelingt, Spiele vielleicht auch hinten rauszudrehen. Für das brauchst du mehr wie 11 Spieler im Normalfall im Fußball.
Sind Sie nach gut 5,5 Wochen Vorbereitung zufrieden mit dem Stand oder sind ja doch viele neue Spieler gekommen, 10, 12, je nach Zählweise. Ist die Mannschaft so, sind Sie so weit mit Ihren Ideen auch, wo Sie sagen, ja, oder wäre noch eine Woche besser, noch eine Woche mehr Vorbereitung?
Gut, ich glaube, es ist immer schön, wenn es losgeht. Also man freut sich, wenn es losgeht, dass man Luft nach oben hat. Ich glaube, das haben die Spiele gezeigt, dass man Ich glaube, jeder Einzelne bei uns im Trainerteam, aber auch die Spieler noch nicht zufrieden sind. Das auch. Auch das Spiel am Samstag war nicht so, dass wir ja jetzt raus sind und gesagt haben, das war herausragend, weil einfach viele Dinge vielleicht noch nicht so greifen, wie wir sie uns vorstellen. Von daher, ja, vielleicht würden 2-3 Wochen gut tun. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind wir bereit, dass es losgeht, um auch Punkte mitnehmen zu können in Köln. Mit dem Wissen, dass es, wurde ja vorher gesagt, keine einfache Liga ist dieses Jahr, aber ich habe es die letzten 3 Jahre auch so erlebt. Man muss, glaube ich, nur die Aufsteiger nehmen in den letzten 2 Jahren. Das sind jeweils Mannschaften, die hochgekommen sind mit Elversberg, mit Münster, Ulm. Von daher keine einfachen Gegner, aber ich glaube, wir sind vorbereitet, dass wir am Sonntag gegen Köln 13:30 ein gutes Spiel machen können und Punkte mitnehmen können.
Herr Lohse, wie lange braucht eine Mannschaft, um sich auf einen neuen Trainer und dessen System einzustellen? Das System von Markus Anfang, das ist uns immer gesagt worden, das haben die Spieler bestätigt und sei sehr herausfordernd, sehr komplex gewesen. Jetzt kommt ein neuer Trainer mit einer neuen Idee, das haben uns die Spieler jetzt immer wieder erzählt. Reichen da 5-6 Wochen oder ist es da vielleicht sogar gut, dass es so viele Neuzugänge gibt, weil die ja das System Anfang gar nicht kennen?
Ja, ich glaube, ich bin natürlich jetzt nicht so tief drin, aber was ich aus der Ferne alles gesehen habe in der Rückrunde, glaube ich, ist es für Dynamo Gold wert, dass ein neuer Trainer da ist, dass ein neuer Sportchef da ist und dass jetzt eine Chance besteht, neue Ideen zu verwirklichen. Der Thomas hat das in Freiburg sehr gut gemacht mit sehr jungen Spielern. Diesmal hat er noch ein paar erfahrene Spieler dazu. Also da bin ich überzeugt, da wird er einen guten Job machen und er weiß ja noch nicht, dass Dynamo immer mit 12 spielt. Bei Dynamo ist ja der 12. Mann der stärkste und der ist. Und dieser 12. Mann ist auch eingespielt.
Das stimmt, ja. Der ist seit Jahren dabei. Der weiß, wie es abläuft, ja. Herr Stamm, Sie hatten bei Ihrer Präsentation gesagt, dass Sie sich gegebenenfalls mit Markus Anfang mal austauschen wollen. Ist das geschehen? Und was hat er Ihnen gesagt?
Noch nicht. Aber ich habe, glaube ich, auch gesagt, ich will mir meine Eindrücke, glaube ich, zuerst selber machen. Für das, kann man sagen, 5 Wochen reichen. Ich würde trotzdem sagen, dass man braucht eine gewisse Zeit und ich werde sicherlich zu gegebener Zeit mich mal mit ihm auseinandersetzen, austauschen, weil ich glaube, ja, wenn man dann selber ein paar Eindrücke hat, sind 5 Wochen trotzdem sehr, sehr kurz. Also wenn ich jetzt zurückschaue, es geht Sonntag los, dann weißt du dann teilweise nicht, wo die Zeit hingeht. Von daher nein, noch nicht. Aber glaube, das kann gegenseitig dann immer ein Mehrwert sein. Wir hatten es davor nicht so, dass wir uns jetzt regelmäßig ausgetauscht haben, aber wenn wir gegeneinander gespielt haben, war das immer sehr angenehm. Von daher habe ich das vor. Ich finde es aber wichtig, das habe ich, glaube ich, auch gesagt, dass ich da für mich ein paar Eindrücke sammle. Ja.
Ein Thema bei diesem Gespräch könnte das Wort oder das Fachgebiet Chancenverwertung sein. Wann können wir denn das Wort Chancenverwertung auf den Index bei Dynamo Dresden setzen?
Ja, das begleitet uns tatsächlich jetzt in der Vorbereitung.
Ach, Sie werden sich gewundert haben, Sie sind ja ganz neu hier und auf einmal reden alle über die Chancenverwertung. Wir machen das schon länger.
Ja, ich glaube, es ist da auch gut, nicht nur nach hinten zu schauen. Man hat das natürlich mitgekriegt in der Rückrunde. Von außen, ich glaube trotzdem ist es wichtig, dass man, und ich glaube, das hat auch immer wieder einen Zusammenhang, will man erfolgreich sein, oder das hat mit Erfolg dann auch zu tun, dass man eine gewisse Lockerheit hat und vielleicht ist die in Summe noch nicht so da. Wir haben eine sehr intensive Vorbereitung gespielt, sehr hart trainiert, dass da vielleicht die maximale Lockerheit noch nicht da ist, aber ich finde es extrem wichtig, dass man vom Kopf her locker ist, weil ich glaube, ja, das hat auch einen Zusammenhang. Also wenn ich dann die Rückrunde nehme, wenn ich auch das Spiel in Freiburg nehme, ich glaube, das war 6 Spieltage vor Schluss, war schon so, dass da sehr viel Negativität auch drin war. Und trotzdem waren es noch 5 Spiele. Und ich glaube, wenn man da von außen betrachtet, vielleicht nochmal ein Stück weit positiver gewesen wäre, am Ende ärgert man sich über diesen einen Punkt. Wenn ich dann die Spiele angeschaut habe, dann war es trotzdem so, dass ich sage, man hatte die ein oder andere Möglichkeit, dann vielleicht trotzdem zumindest in die Relegation zu kommen. Und von daher finde ich es wichtig, auch nicht zu weit nach hinten zu schauen, sehr positiv zu bleiben. Ich glaube, das sind wir im Training und dann ist es auch eine Frage von harter Arbeit, dass uns das gelingt. Aber hat wie so oft einfach auch viel im Kopf zu tun, wenn man die Chancen dann hat, eine gewisse Leichtigkeit zu haben. Und ja, daran arbeiten wir.
Ralf, Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie das ganz gut finden. Den Schritt, den Dynamo gemacht hat, gibt ja jetzt 10 neue Spieler, 2 Rückkehrer, 9 Sportchefs, 9 Trainer. Also mehr Chance als Risiko. Risiko ist ja auch trotzdem ein bisschen mit dabei, oder?
Ja, das gehört zum Spiel dazu. Aber ich denke, Dynamo ist ein gewachsener Verein mit Tradition, mit tollen Fans und spielt jetzt in der dritten Liga. Und ich denke, es ist klar, dass man sich nach oben orientieren muss. Das gehört nun mal hier dazu. Das ist selbstverständlich. Und ich denke, viele Beispiele haben auch gezeigt, dass es geht. Und man muss positiv an die Sache rangehen und natürlich den Fan auch mitnehmen und begeistern. Das ist ganz normal und ohne das Quäntchen Glück beim Abschluss, das haben wir ja auch bei der EM gesehen, kannst du die Spiele vielleicht nicht gewinnen, aber ich bin davon überzeugt oder ich bin immer nach dem Motto verfahren, der Tüchtige hat auch das Quäntchen Glück und da glaube ich an Dynamo.
Herr Rost, 5,5 Wochen Vorbereitung, halbe Woche bevor es losgeht. Sie kennen es aus Ihrer Zeit als Spieler, aber eben auch als Trainer. Was ist das jetzt für eine Phase in der Woche? Ne? Herr Stamm hat es gesagt, die Spieler müssen jetzt die Lockerheit, die Frische kriegen. Was heißt das übersetzt und wie viel Gedanken macht man sich? Das heißt, auch so ein geflügeltes Wort ist ja, wir wissen nicht so richtig, wo wir stehen. Testspiele, hin und her. Nehmen Sie uns mal mit in so eine Gefühlslage, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Wie ist das in der letzten Woche?
Also als Spieler warst du natürlich jetzt zur Erstliga-Zeiten mit Cottbus warst du unter Ede Geier natürlich immer froh, wenn die letzte Woche der Vorbereitung eingetroffen ist. Selber kannst du das schon, als Spieler kannst du schon auch einschätzen, auch als Trainer. Natürlich, wenn du viele neue Spieler hast, ist es so, dass du in der letzten Woche natürlich auch diese Feinjustierung jetzt nochmal brauchst und wahrscheinlich auch in der Liga jetzt das ein oder andere Spiel zum Anfang, damit alle, wirklich auch alle Rädchen ineinander greifen. Aber ich denke, dass der Thomas die Erfahrung ja hat, um dann auch seine Spielphilosophie schnell der Mannschaft rüberzubringen. Und deswegen drücke ich ganz klar auch da die Daumen, dass das jetzt dann auch gleich mit dem Sieg klappt am Wochenende.
Gibt es eigentlich einen idealen Auftaktgegner? Lieber zu Hause, lieber auswärts, lieber gleich eine richtige Hausnummer? Oder?
Also damals, als wir erste Liga noch gespielt haben mit Cottbus, hatten wir den Aufsteiger Hoffenheim zu Hause als Auftaktgegner und wir haben uns natürlich gefreut. Hoffenheim, Zweitligamannschaft, Aufsteiger, 3-0 verloren. Also von daher musst du einfach auf dich gucken, du musst deine Stärken auf die Mannschaft projizieren und musst der Mannschaft auch den Glauben mitgeben, dass sie die Spiele gewinnen kann, egal gegen wen. Deswegen bin ich immer ein Freund davon gewesen, als Spieler auch mit Trainern zusammenzuarbeiten, die eigenen Stärken ihres Teams immer herausheben und nicht so sehr sich nach den Gegner orientieren und so sind wir eigentlich damals mit Cottbus eben auch sehr, sehr gut gefahren.
Wenn wir auf das Team schauen, Dynamo hat vor allen Dingen im Mittelfeld, in der Zentrale, wichtige Leute verloren mit Paul Will und auch mit Luca Herrmann, den vielleicht Sie ganz gerne auch gehalten hätten. Nee, den kennen Sie ja noch aus Freiburger Zeiten. Jetzt ist Vinko Schabina aus Essen gekommen. Wie schnell kann man Führungsspieler werden in der Mannschaft?
Schabina hat natürlich, ich kenne ihn damals noch aus Illertissen zu Regionalliga-Zeiten, Bayern. Und das ist natürlich ein Spieler, der technisch schon versiert ist und jetzt auch die Erfahrung hat, eben dritte Liga spielen zu können. Und deswegen glaube ich schon, dass er in dem Umfeld hier, bei solchen Fans, in dem Stadion, ja, auch dem Spiel sicherlich seinen Stempel mit aufdrücken kann. Aber grundsätzlich nochmal bin ich der Meinung, muss es, wenn du aufsteigen willst, über die Gesamtheit gehen, über das Team gehen. Und da würde ich gar nicht so den einen oder anderen einzelnen Spieler rausheben, sondern alle Top-Spieler, wie auch alle Spieler müssen ihre Qualitäten bringen, ins Team bringen, um letztendlich dann auch erfolgreich spielen zu können. Und deswegen glaube ich schon, dass Sabina Qualitäten hat, um Dresden besser zu machen.
Herr Stamm, die wichtige Frage ins medizinische Bulletin sozusagen. Schabina, Niklas Hauptmann waren die beiden Sorgenkinder, beide mit Knieblessuren, sagen wir mal. Sie haben am Samstag in Regensburg durchblicken lassen, dass es für Köln reichen könnte, reichen wird. Gibt es da jetzt sind wir am Dienstag, schon neuere Erkenntnisse?
Keine neuen Erkenntnisse, aber ich gehe davon aus, dass beide zur Verfügung stehen zum aktuellen Zeitpunkt. Von daher gehen wir bei beiden von nicht Schlimmen aus. Ich glaube schon so, wie es am Samstag der Fall war, ist es auch heute, dass die die nächsten Tage im Normalfall trainieren.
Was feststeht, ist, dass Dynamo eine neue Nummer 1 hat mit Tim Schreiber, der die Nummer auch auf seinem Rücken, auf dem Trikotrücken trägt. Können Sie 2-3 Worte zu ihm sagen, was uns jetzt als Fans, als Öffentlichkeit vielleicht überrascht hat, dass er nicht im Mannschaftsrat ist? Hatten wir so ein bisschen erwartet, auch Journalistenkollegen, wir hatten ihn auch in der engeren Wahl vielleicht als Kapitän. Aber Ihre klare Nummer 1 ist er. Zumindest ist das auch unser Eindruck.
Warum haben Sie es erwartet, dass er Mannschaftsrat ist?
Wir dachten das so, weil er doch von seinem Auftreten und auch mit seiner Identifikation, dass das so ein Typ ist, der Dynamo auch gut tut.
Tut er, ja.
Ja,
ja, also
Am Ende, glaube ich, ist es wichtig, das wurde ja auch gerade schon erwähnt, da gibt es 5, 6 Spieler maximal, mehr braucht es nicht in einem Mannschaftsrat und dass Tim da vielleicht auch so eine Rolle übernehmen kann, das ist so, aber kann er auch außerhalb vom Mannschaftsrat. In Summe, glaube ich, inhaltlich einfach einen Schritt nach vorne, glaube ich auch nochmal, gar nicht auf die letzte Saison gesehen, sondern ich glaube, er bringt viel Erfahrung mit. Ich habe den Jahrgang sehr, sehr eng begleitet, weil ich damals Noah Adebolo im gleichen Jahrgang auch mit betreut habe, über 3 Jahre. Ich glaube, über die Qualitäten und jetzt auch über die letzten Wochen menschlich gesehen bereichert er Dynamo, dass er in Zukunft einer von den Spielern sein kann, die da auch in so einer Rolle wachsen. Ja, darf dann trotzdem nicht vergessen, er ist noch sehr, sehr jung, aber kann mit Leistung, kann mit seiner Art und Weise trotzdem die Mannschaft mittragen. Und ich glaube, da steht und fällt es dann nicht nur immer mit diesen 5 oder 6 Spielern im Mannschaftsrat, sondern im Großen und Ganzen ist es wichtig, dass die Mannschaft funktioniert. Und dann wird es über die ganze Strecke auch nicht nur Tim brauchen, sondern die anderen 2 Torhüter auch. Ich glaube, auch das ist wichtig, dass das funktioniert. Und dann ist es sicherlich ein Junge, der von hier ist, immer ein Vorteil, wenn du solche Spieler hast, die gehen für den Verein durchs Feuer, sagt man. Und ich glaube, je mehr du von diesen Spielern hast, umso eher ist eine hohe Identifikation da und ist ein Mehrwert für den Verein.
Heiko, wir sind ganz neugierig natürlich auf die Neuzugänge, aber auch auf einen, der schon da war, der ausgeliehen war und dann jetzt wieder zurückgekommen ist. Oliver Batista-Meyer, wie geht's dir? Schafft er es jetzt im 2. oder 3. Anlauf hier in Dresden? Wenn nicht jetzt, wann dann?
Letzte Saison hat er jetzt nicht so oft von Beginn an gespielt. Guter Junge, viele gute Jungs in der Mannschaft. Also man muss ja ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu tief stapeln. Ich habe mich noch mal so ein bisschen auch im Land umgehört bei meinen Kollegen. Also man spricht immer noch vom FC Bayern der 3. Liga.
Immer noch?
Ja, also Zuschauer, Fans, Einnahmen, Mitgliederzahl. Also ich glaube, es ist auch gar nicht immer so leicht. Wir fragen uns natürlich auch immer, warum schaffen sie es denn nicht? 2 solche Spielzeiten, erst die Hinrunde, jetzt die Rückrunde. Aber zu Hause ist die Erwartung immer groß und für jeden Gegner ist das Spiel des Jahres in Dresden zu spielen. Und auswärts ja genauso, wenn dann 2.000, 3.000 mitfahren. Also der Draufblick von außen ist immer, glaube ich, ganz gut, um das nochmal zu gucken. Ich glaube, dass sie dieses Jahr, auch wenn Thomas Stamm vielleicht was anderes sagt, wieder zu den Top-Favoriten gehören, auf jeden Fall unter die ersten 3 kommen werden. Und vielleicht, ja, muss man mal gucken, ob vielleicht noch ein bisschen mehr geht nach ganz vorn. Aber Saarbrücken sehe ich auch weit vorn mit dem Geld, was sie im Pokal eingenommen haben. Das wissen aber leider auch die Berater. Heißt nicht immer, dass man dann gute Spieler für viel Geld auch bekommt, die auch dann funktionieren.
Thomas, wir wollen, bevor wir über die Aufstiegsfavoriten reden, nochmal über Stichwort Neuzugänge sprechen. Thomas Brendel, der Sportchef von Dynamo, hat am Sonntag bei der Saisoneröffnung gesagt, naja, 2, 3 Neue sollten in der Transferphase vielleicht noch her.
Das Wort zeitnah ist gefallen, erinnere ich mich.
Zeitnah, und er hat uns so quasi gesagt, naja, sicherlich verrät euch der Trainer am Dienstag seine Wünsche. So habe ich es wahrgenommen, oder?
Also sinngemäß war es so.
Sinngemäß irgendwie.
Frag doch mal den Trainer.
Da hätte ich gerne eine Aufzeichnung davon,
was du gesagt hast. Es war ein ganz schlechter Ton da, da weht ein bisschen der Wind.
Also ja, da hat er recht, dass wir, glaube ich, uns punktuell einfach nochmal verstärken wollen. Dass jetzt heute oder morgen noch nichts verkündet wird, glaube ich, das kann ich sagen. Ich glaube aber auch, dass es nicht entscheidend ist, dass es diese Woche passiert, weil ich glaube, entscheidend ist, dass wir die richtigen finden, die dann die Mannschaft nochmal punktuell verstärken können. Wir sind dran, sind aber jetzt nicht erst seit dieser Aussage dran, sondern sind die letzten Tage auch dran. Und da muss es, glaube ich, in Summe einfach passen, weil ich finde, es wurde ja auch schon gesagt, wir haben ein paar gute Jungs, wir glauben, wir sind vorbereitet jetzt auch für das Spiel am Wochenende. Und dann ist es ja trotzdem so, dass beispielsweise die erste Liga sehr spät anfängt. Gibt es ja auch gute junge Spieler, die vielleicht jetzt in der Vorbereitungsphase, wo der ein oder andere Nationalspieler noch unterwegs ist, im Moment auch in einem Kader vielleicht noch gebraucht wird. Aber auch in der 2. Liga, glaube ich, gibt es den einen oder anderen jungen Spieler. Und trotzdem gibt es auch die Möglichkeit, natürlich in der Regionalliga zu gucken,
was so ist. Sie kennen die Klaviatur. Alle so ein bisschen abgedeckt. Also 1., 2. Regionalliga.
Ja, es gibt ja die Möglichkeit als Beispiel, ich meine, bei meinem Ex-Verein gibt es gute junge Spieler. Da werden nicht alle von Anfang an spielen bei Julian. Was nicht heißt, dass wir da schon 2 in der Pipeline haben. Und trotzdem ist es so, dass man grundsätzlich, glaube ich, die Möglichkeit hat, wenn man die Augen offen hat, die Mannschaft nochmal besser zu machen. Aber es muss passen. Also es muss dann auch menschlich passen. Das eine ist immer dieses Fußballerische. Ich finde aber auch, die Spieler müssen in eine Gruppe reinpassen. Dass wir jetzt heute oder morgen noch nichts verkünden, wahrscheinlich auch diese Woche jetzt keinen mehr verkünden, das ist so.
Aber Thomas Brendel kennt Ihre Wünsche.
Ich glaube, wir wissen, was die Mannschaft braucht. Wir wissen, auf welcher Position noch was gebraucht wird, um die Mannschaft besser zu machen.
Vorne, offensiv.
Welche Position? Es gibt mehrere offensiv.
Naja, so ein bisschen über, also ich glaube, ganz vorne im Sturm sind sie jetzt ganz gut besetzt.
Sehe ich auch so.
Aber vielleicht so über die Außenbahn da noch was?
Ja, dass wir auf dem Flügel sicherlich die Augen und Ohren offen halten, ist so. Dann haben wir trotzdem mit Tom Zimmerschied bis jetzt jemanden, der noch gar nicht trainiert hat.
Der eben verletzt ist.
So, und wenn ich es richtig im Kopf habe, die meisten Scorerpunkte hatte letztes Jahr. Von daher haben wir auch jemanden, der im Moment noch gar nicht im Trainingsbetrieb ist, der die Mannschaft auch nochmal besser macht. Und es muss einfach passen, glaube ich, in Summe, dass wir am Ende beidseitig ein gutes Gefühl haben.
Dann wurde gewählt. Sie, also das Trainerteam, die Mannschaft hat gewählt. Wie muss ich mir das vorstellen? So mit Wahlurne und der Wahlleiter Leo Löwe hat dann am Schluss ausgezählt? Oder wie ist das vonstatten gegangen, die Wahl des Mannschaftsrates und dann schließlich auch des Mannschaftskapitäns Stefan Kutschke?
Also grundsätzlich, glaube ich, sind wir im Trainerteam vom ersten Tag an im Austausch gewesen. Wer kommt in Frage? Dann war es mir da auch wichtig, einfach über die ersten Wochen, ja, die Menschen kennenzulernen. Ich habe mit eigentlich allen Spielern im Vorfeld telefoniert, mehrfach telefoniert, und trotzdem lernst du die Spieler dann nochmal ein Stück weit anders kennen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir im Trainerteam ein Meinungsbild hatten. Und dann haben wir einfach probiert, ein Meinungsbild einzuholen von der Mannschaft. Das hat sich 1:1 gedeckt, und für uns gab es da eigentlich keine zwei Meinungen, dass Stefan das wieder macht, dass Haupe gut in so eine Rolle reinpasst. Und wie schon auch angesprochen, gäbe es nochmal den einen oder anderen, der auch im Mannschaftsrat, glaube ich, hätte reinrutschen können. In Summe, glaube ich, sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt, was das anbelangt, und haben mit Stefan jemanden, der den Verein durch und durch lebt, jeden Tag lebt, und von daher passt das.
Er hat absolut die Dynamo-DNA, der Stefan Kutschke, das muss man sagen. Was ich mich bloß frage, ist er denn für den diplomatischen Dienst geeignet? Weil er ist ja jetzt als Kapitän der Einzige, der in die Kommunikation mit dem Schiedsrichter treten kann, nachdem jetzt die neue Meckerregel auch in der dritten Liga gilt. Und Stefan Kutschke ist jetzt nicht der Ruhigste auf dem Feld. Also der ist so durchaus auch mal euphorisch und emotional.
Dann hilft es ja an die Regel, oder?
Oder sehe ich das falsch? Naja, er muss ja mit ihm dann, mit dem Schiedsrichter dann kommunizieren.
Ja, ich glaube, das kriegt er ganz gut hin, und vielleicht ist es ja auch so wie bei mir mit dem vierten Offiziellen in der dritten Liga. Der kam letztes Jahr. Davor hatte ich in der Saison, wo wir Zweiter geworden sind, habe ich das letzte Spiel verpasst mit der vierten Gelben. Was übrigens keiner mitgekriegt hat, also so hoch war das Medieninteresse in Freiburg.
Das würden wir hier mitbekommen, das kann ich jetzt schon versprechen. Ich kenne mich auch mit Wetten um gelben Karten aus, also wir können doch schon jetzt eine Wette ablegen, aber da will ich erst mal gucken, wie sie so ein bisschen an der Seitenlinie sind und agieren.
Also letztes Jahr, deshalb wollte ich das Beispiel bringen, habe ich keine Gelbe mehr geholt, und ich glaube, dass Stefan die Emotionen in sich trägt, auf der anderen Seite das vielleicht ganz gut ist, dass er dann weiß, er ist der Einzige, der jetzt kommunizieren kann. Aber wir haben ja, wenn er nicht auf dem Platz steht, Haupe. Wir haben, wenn keiner von beiden auf dem Platz steht, die Jungs, die aus dem Mannschaftsrat sich, glaube ich, ganz gut ausdrücken können. Von daher, glaube ich, hilft die Regel grundsätzlich dem Fußball, weil, man kennt es aus dem Handball. Ich glaube, die Regel hätte schon vielleicht 10 Jahre früher kommen können. Das hätte dem Fußball gut getan. Von daher finde ich es gut, dass es so kommt. Und ich glaube, auch Stefan wird es gut hinbekommen.
Frage in die Runde, wie finden Sie die neue Meckerregel sozusagen übernommen von der EM? Da hat sie sich eigentlich bewährt, oder?
Ich meine, will da nicht zu tief reingehen, was da so an Regeln immer auf den Markt kommt, aber ich finde, die Spieler sollten auch mit dem Schiedsrichter alle kommunizieren können, das gehört doch dazu, und das ist ein Männersport, natürlich spielen die Damen auch, aber da fallen auch mal ein bisschen schärfere Worte, und solange es normal sachlich abläuft, also auch emotional natürlich, aber keine Beleidigung, halte ich das eigentlich für kein Problem. Und ich bin aber wahrscheinlich aus einer anderen Generation ein Spielertyp.
Vielleicht haben wir dann nicht mehr 100 Minuten Spielzeiten, ne? Wenn so viel diskutiert wird. Das ist vielleicht ein Vorteil. Ich bin dafür, der Kapitän ist ein wichtiger Mann, der soll auch sprechen mit dem Schiri. Finde es eine gute Lösung, hat sich jetzt auch bei der EM gezeigt.
Ich persönlich würde mich den Herrn Lohse anschließen.
Andere Generation.
Andere Generation wahrscheinlich.
Generation ist ein Stichwort. Gestern war Pressekonferenz, DFB, Saisonauftakt, dritte Liga. Da hat Terence Beuth hat gefragt, ob er auch was Kritisches sagen darf. Und da hat man ihm gesagt, beim DFB darf man offen reden. Und da sagte er dann, mit dem Schiedsrichter hat er so mitunter sein Problem. Wie sehen Sie das als Trainer und Spieler einer anderen Generation? Ist das so?
Grundsätzlich ist es ja so, dass der Schiedsrichter Teil des Spiels ist. Und ich finde, einen Top-Schiedsrichter darfst du im Spiel eigentlich nicht sehen. Also ein guter Schiedsrichter, der fällt einfach nicht auf. Und wir haben gute Schiedsrichter in Deutschland, da brauchen wir uns nicht verstecken. Aber es ist meines Erachtens nach so, dass ein guter Schiedsrichter nicht auffallen sollte.
Was machen wir mit dem Videobeweis? Das ist ja auch so ein großes Thema. Erste, zweite Liga hat diesen Videoschiedsrichter, Videobeweis. In der dritten Liga gibt es ihn nicht.
Wollen Sie denn, Herr Stamm? Sind Sie da Purist? Ist ganz gut so, wie es in der dritten Liga ist, dass es Kellen gibt?
Ich kenne es nicht anders. Also bis jetzt keine Erst- und Zweitliga-Erfahrung.
Kommt ja vielleicht noch.
Ja. Von daher finde ich es gut, so wie es ist. Ich glaube, Fehler gehören zum Sport dazu. Wir Trainer machen Fehler, die Spieler machen Fehler. Ich glaube auch, die Schiedsrichter machen Fehler. Ich finde jetzt alters- oder generationsunabhängig wichtig, dass und das gab es auch die letzten Jahre, ja, dass wenn da mal ein Fehler passiert, dass man nach dem Spiel oder vielleicht sogar auch in der Pause, sowas letztes Jahr einmal bei einer Fehlentscheidung, bei einem Elfmeter, der Schiedsrichter dann kommt und sagt, war scheiße, dann hast du komplett ein anderes Gefühl als Trainer. Er sagt dann dem Spielführer nochmal, du hast ein anderes Gefühl, wenn du in die zweite Halbzeit reingehst, wie dieses, ja, nicht kommunizieren, ich glaube, das ist entscheidend. Und dann ist es vielleicht auch nicht ganz so entscheidend, hat man den wahr oder hat man ihn nicht.
Das finde ich eben auch, wenn die Schiedsrichter auch menschlich sind und sagen, okay, war mein Ding, ich habe es nicht richtig gesehen, war wahrscheinlich Elfmeter, tut mir leid. Jeder macht Fehler und wenn sie das auch mal eingestehen, dann ist da alles gut. Reiko, wie siehst du es als Mann vom Fernsehen? Wünschst du dir den VAR auch in der dritten Liga, in der Regionalliga, die ja auch viel übertragt, oder sagst du, nö, ist schon ganz gut so? Die Emotion ist natürlich eine andere, wenn ein Tor in der dritten Liga fällt. Kannst du jubeln?
Richtig, also dieses mit angezogener Handbremse jubeln und immer warten, nach oben gucken. Ich sage nur Spanien-Spiel, es wird ja auch so und so entschieden, ja? Europameisterschaft. Also als Programmmacher sage ich, eigentlich besser ohne Videobeweis, weil Videobeweis heißt Nachspielzeit und dann haben wir irgendwann das Sandmännchen, da müssen wir rausgehen.
Herr Lohse, Sie waren zuletzt in der Schweiz lange tätig. Herr Stamm stellt ja sein Licht so ein bisschen unter den Scheffel. In Freiburg hat ja niemand mitbekommen. Wie sieht das in der Schweiz aus? Kennt man da Thomas Stamm? Und aus Ihrer, aus dem Blick aus der Ferne, Dynamo, Verein kennen Sie, Thomas Stamm, Sie haben sich im Vorgespräch auch angeregt unterhalten. Kennen Sie offenbar auch. Könnte das passen?
Ja, das wird sie natürlich zeigen, aber es kann immer passen. Das ist ganz normal. Ein junger Trainer, dynamisch, Erfolg mit Nachwuchsspielern. Jetzt dieses tolle Erlebnis mit den Fans zusammen und diesem Riesenanhang etwas auf die Beine zu stellen, ist eine Riesenmotivation. Und natürlich kennt man Thomas Stamm auch in der Schweiz. Ich habe ja für den gleichen Verein gearbeitet, wie wo er gespielt hat. Und auch Nachwuchstrainer war es. Ja, also da steckt viel Gemeinsamkeit dahinter. Und in der Schweiz ist das auch ein Verein, wo relativ viele Zuschauer kommen, wo auch eine Begeisterung ist. Und der Holger Scholz als Präsident war mal zu Besuch, hat Dynamo dort vertreten. Das war auch eine tolle Geschichte. Und ja, insgesamt glaube ich, dass man immer die Sache positiv angehen muss. Das ist ganz wichtig und nicht schon vor dem ersten Spiel zweifeln soll. Optimistisch mit Power an die Sache ran. Und das, was ich am Eingangs gesagt habe, mit dem 12. Mann, sind ja nicht nur zu Hause die Dynamo-Fans, die sind auch in Köln wahrscheinlich zu großen Anteilen und die werden sicher auch lautstark die Mannschaft unterstützen und das gibt der Mannschaft Rückenwind. Also wenn wir zu Hause ein Tor gemacht haben, dann habe ich die Gegner beobachtet und die sind immer gleich ein bisschen eingeknickt. Also das war schon eine Begeisterung da, die es in anderen Stadien nicht gibt.
Ich habe schon auch den Eindruck, wenn man sich mit den Menschen unterhält, viele sehr zuversichtlich, Stamm und Dynamo, das könnte durchaus passen. Natürlich muss man abwarten, Freiburg ist was anderes als eben Dresden, vor allem die zweite Mannschaft vom SC Freiburg. Wenn du da zweimal in Folge verloren hast, gab es trotzdem ganz normale Berichterstattung, gab es kein Krisengeheul. Hier ist das ein bisschen was anderes in Dresden.
Ihr habt das ja leidvoll erleben müssen in der Rückrunde. Ich glaube, dieser neue Impuls ist dann immer was Wichtiges, ja, fürs ganze Umfeld. Ich bin jetzt nicht in der Kabine, aber auch
Fans, Medienvertreter, alles, was sozusagen passiert. Und wir merken auch, als wir jetzt kommuniziert haben, dass wir das Spiel übertragen, da haben sie da bei dem Facebook und bei Sport im Osten gleich die Reaktion, toll, weil alle werden es nicht schaffen, es sind noch Ferien in Sachsen, aber man merkt schon, es ist eine Aufbruchsstimmung da und ja, alles andere liegt dann doch beim Trainer. Da muss er dann verwandeln, wie man so schön sagt.
Herr Rost, Sie haben vor 2 Jahren einen ähnlichen Schritt gemacht, sozusagen den nächsten Schritt. Den gibt es ja auch bei Trainern. Das ist ja sonst immer nur bei Spielern oder hört man das häufiger. Bei Trainern gibt es den auch. Sie sind damals vom Regionalliga-Aufsteiger Bayreuth nach Aue gewechselt. Was hat Sie damals bewogen und was treibt ein Trainer an, diesen nächsten Schritt zu tun? Es ist ja sicherlich nicht nur die höhere Liga, sondern wahrscheinlich auch der größere Verein. Das war ja in dem Fall Bayreuth-Aue ähnlich.
Absolut. Also wir sind ja damals souverän aufgestiegen mit über 100 Punkten aus der Regionalliga Bayern in die dritte Liga. Und der Verein Bayreuth ist infrastrukturell einfach nicht so aufgestellt gewesen wie Aue. Und der Herr Leonhardt hat sich auch sehr, sehr um mich bemüht. Und nach langem Abwägen war es für mich dann einfach so, dass ich diesen Schritt auch gehen wollte. Hab aber dann allerdings, muss ich auch eingestehen, selber den ein oder anderen Fehler gemacht. Jetzt im Nachblick. Natürlich hat der Verein auch den einen oder anderen Fehler gemacht, ist klar.
Er hat sich zu zeitig entlassen, oder?
Naja, ich sag mal so, wenn du natürlich gesagt bekommst, dass aus der Abstiegsmannschaft, aus der zweiten Liga damals mindestens 20 Spieler da bleiben und du einen Stamm hast zur Verfügung und am Schluss sind 6 Spieler und du innerhalb von 4 Wochen 17 neue Spieler verpflichten musst, eine neue Spielphilosophie hast, ein neuer Trainer kommt, dann musst du eigentlich auch wissen als Verantwortlicher, dass das ein bisschen Zeit braucht. Ne? Und sicherlich war mein Auftreten dann dort in Aue, das ist auch besonders, muss ich im Nachgang sagen, ein Stück weit arrogant. Hat nicht dazu gepasst, zu dem Umfeld in Aue, weil ich dort aufgetreten bin, auch sehr selbstbewusst. Ja, und ich glaube, dass da ein Schuss mehr Demut und ein Schuss mehr Bodenständigkeit mir persönlich als Trainer, wie auch dem Umfeld, aber vor allem mir im Auftreten, gut getan hätte, um das einfach ruhiger, sachlicher und lockerer anzugehen. Und am Schluss waren es dann leider nur 9 Spiele, weil du gemerkt hast, dass es eigentlich immer besser wird. Von Woche zu Woche. Die neue Spielphilosophie einfach auch greift. Aber dann haben auch, muss ich auch sagen, der ein oder andere etablierte Spieler hat gemerkt, dass die jungen Spieler in meiner dynamischen Spielphilosophie den Alten so ein bisschen den Rang vielleicht ablaufen. Und dann hast du da auch so ein Problem gehabt mit den Führungsspielern. Und am Schluss war es eben so, dass das Umfeld außenrum so gegen den Leonhardt geschossen hat, der dort ja einiges oder vieles aufgebaut hat. Als Leonhardt dann entlassen wurde, war es mir klar, weil ich ein Mann vom Leonhardt war, dass ich dann auch mitgehen muss. Und dann waren es leider nur 9 Spiele, wohl wissend, dass ich vorausgesagt habe, dass diese Mannschaft in der Rückrunde durchstarten wird und mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird. Und so ist es dann auch gekommen. Aber letztendlich war es dann auch schon, das muss ich auch nochmal ganz klar sagen, auch der ein oder andere Fehler in der Herangehensweise von mir persönlich selber.
Finde ich spannend. Tino, gehen wir vielleicht nachher auch nochmal ein bisschen drauf ein, auf Ihre Situation auch damals und was jetzt passiert. Aber er hat es jetzt gerade gesagt. Also das ist natürlich so ein Sprung in so ein neues, reizvolles, aber auch unbekanntes Wasser, den auch Sie jetzt getan haben. Wie fühlt sich das gerade so an, wenn wir jetzt hier gerade auf der Elbe sind, dieser Sprung ins kühle Dynamo-Nass?
Also eins muss ich sagen, der braucht keine Angst zu haben. Ne? Das ist ein geiler Verein hier. Ja? Und,
ja.
Und das ist auch wichtig, dass du als Trainer natürlich dann auch dazulernst und dich weiterentwickelst. Und das muss ich sagen, das war für mich enorm wichtig, diese Erfahrung trotzdem zu machen, weil das gehört zu dem Geschäft vielleicht auch mal dazu, dass du musst schon auch wissen, dass du Woche für Woche am Ergebnis bewertet wirst. So, und der Thomas ist ein überragender Trainer. Das hat er in Freiburg bewiesen und deswegen hoffe ich, dass er den Erfolg auch hier haben wird. Ich gönn's ihm von Herzen.
Also grundsätzlich fühlt sich's sehr, sehr gut an, weil ich glaube, die letzten 2 Jahre, ich sage jetzt nach dem ersten Jahr, dritte Liga mit der U23 immer wieder das Thema war, mache ich den Schritt, mache ich ihn nicht. Mir immer sehr, sehr gut vorstellen konnte, den Schritt auch damals in Freiburg zu gehen, was dann bekanntlicherweise nicht geklappt hat. Von daher war es für mich klar, ich möchte einen Schritt machen, dass das dann mit einem Verein wie Dynamo klappt, umso schöner, weil du einfach genau diese Emotionen hast. Du hast jedes zweite Wochenende die Hütte voll, hast auswärts auch immer die Hütte voll, hast ganz, ganz viel Energie. Für die Energie stehe ich auch. Ich glaube, das ist die Art und Weise, wie ich spielen lassen möchte. Von daher kann das sehr, sehr gut passen. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir die Fans ganz oft im Rücken. Dann haben wir diesen 12. Mann auswärts sowie zu Hause eh. Und ich glaube, dann kann es in Summe gut passen, dass man als Trainer jetzt losgelöst davon, dass von außen mehr Druck ist hier in Dresden. Glaube ich, hat man einen eigenen Anspruch, der ist sehr, sehr hoch, dass man immer sehr selbstkritisch ist. Auch mit der U23, wenn du die Punkte nicht holst. Also es wirkt dann oft so, es ist nur eine zweite Mannschaft. Da geht's dann um nichts. Aber ich glaube, wenn man im Inneren dann mit dabei ist, auch letztes Jahr ein schwieriges Jahr, aber auch in dem Jahr, wo wir Zweiter geworden sind, war immer Druck auf dem Kessel. Ich glaube, es ist wichtig, das, was wir intern besprechen, das ist mitentscheidend, dass von außen natürlich, wenn wir mal verlieren, immer mal wieder was kommt. Ich glaube, das gehört dazu, aber dass wir klar bleiben und schon auch sehr, sehr selbstkritisch sind, das waren wir jetzt die letzten Wochen auch, wussten, okay, an was müssen wir arbeiten. Von daher, das eine ist von außen, das andere ist, was kriegen wir intern immer wieder auch gut angesprochen und abgedeckt, und dann ist es ein Prozess. Also ich glaube auch da, wir Trainer sind Menschen, werden auch in Zukunft Fehler machen, werden nicht immer die richtige Entscheidung treffen, und wenn die Stammelf am Wochenende gewinnt, dann heißt es nicht, dass es immer die richtige Elf ist, aber das ist dann immer die Außenwahrnehmung, die alle Zuschauer und vor allem auch die Medienleute haben.
Mensch, da kommen wir jetzt mit der Stammelf schon. Knapp 2 Monate sind Sie jetzt hier in Dresden. Ich glaube, so eine schöne Schifffahrt, dafür war noch keine Zeit. Was war so bis jetzt das Überraschendste, wo Sie gesagt haben, damit haben Sie vielleicht gar nicht gerechnet, dass Sie das hier ereilt oder Begegnung, irgendwas Besonderes passiert in den ersten 2 Monaten?
Nee, Sprache eigentlich nicht.
Sie kommen mit dem Sächsischen, dem Typischen, was man immer anfängt, nur kommen Sie, also läuft, ne?
Also Schweizerdeutsch ist jetzt auch nicht ganz so einfach. Nee. Da gibt es ganz, ganz viele Dialekte, kann Ralf vielleicht ein Lied davon singen. Von daher, also überraschend positiv, wirklich, wie offen die Leute sind, wie herzlich, wie demütig ein Stück weit auch, wie groß aber auch die Sehnsucht nach Erfolg ist, das spürt man. Aber ja, ich habe den Prozess von Winterthur nach Freiburg erlebt und wurde sehr gut aufgenommen. Ich würde sagen, hier ist es mir noch einfacher gemacht worden. Und das hätte ich, wenn ich ehrlich bin, so in den ersten Tagen, wo du dann hier warst, vielleicht nicht so erwartet. Von daher super positiv, sehr schöne Stadt. Und war, weil es mir gesagt wurde, jetzt auch nicht überrascht, dass wenn Kaisermania ist, die Stadt komplett überfüllt ist. Von daher...
Wann waren wir denn beim Kaiser?
Sie oder ich?
Sie. Ich war am Wochenende auch beim Kaiser.
Ich bin nur an der Elbe vorbeigefahren und habe die vielen Leute gesehen. Von daher hat es mir...
Aber nächstes Jahr nehmen wir uns das fest vor, weil am nächsten Wochenende geht's nicht, weil da müssen wir ja dann zu Viktoria Köln, das ist dann noch wichtiger, aber nächstes Jahr kann man das mal definitiv mit einplanen.
Hab gehört, das sollte man machen,
ja. Reiko, und was wir gelesen haben, ist die Saisonvorschau von Liga 3 Online, und die Kollegen schreiben, die SGD verfügt über eine starke Mannschaft, die nun von einem Trainer gecoacht wird, der bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat, die dritte Liga mit all ihren Eigenheiten durchschaut zu haben. Im dritten Anlauf wird es mit dem ersehnten Wiederaufstieg klappen. Teilst du die Einschätzung?
Die Kollegen kennen sich scheinbar gut aus. Also nochmal, ich habe es ja vorhin schon gesagt, mit Freiburg hat er super Arbeit geleistet. Letztes Jahr sicherlich schwieriger Umbruch, Spieler abgegeben etc. pp. Macht einen guten Eindruck für mich. Ist ein bisschen ein anderer Typ als Markus Anfang, ohne dass ich den jetzt negativ bewerten möchte. Aber es gab ja in der vergangenen Saison so ein paar Peaks, wo ich gedacht habe, Mann, ich denke an Plauen, ich denke an Halle, die Ergebnisse und auch direkt. Wir wollten nicht mehr zurückgucken. Ich nehme es zurück. Wir gucken nach vorn. Ich habe ein gutes Gefühl mit der Stammelf, um das auch mal aufzunehmen.
Wie ist es bei Ihnen, Ralf Lohse? Was trauen Sie der Mannschaft zu?
Immer wenn ich nach Dresden komme, habe ich ein Riesengefühl. und es ist ja auch wirklich so, mit ein bisschen Abstand, dann erinnert man sich, egal wo man war, immer meistens an das Gute, dass Dynamo noch lebt, das sehe ich heute Abend hier, der Dampfer ist voll, also ich hoffe, wir sind nicht überladen hier, dass wir auch gut ankommen, und ich wünsche genauso wie der Timo dem Thomas viel Erfolg, und ich bin sicher, warten wir mal den Winter ab und dann wissen wir schon viel mehr als aktuell. Also ich denke,
so konkret wollten wir es jetzt gar nicht wissen.
Ja, aber man soll nicht immer alles nur an einem Spiel abmachen. Ich meine, als ich damals kam, war nicht mehr viel Zeit, aber jetzt ist eine ganz neue Situation. Er kann, auch wenn sie vielleicht ein bisschen kürzer ist, eine Vorbereitung machen, die zumindest die Mannschaft schon mal kennenlernen, in Gang bringen, und dass nicht alles sofort reibungslos funktioniert, ist klar, aber ich bin sehr optimistisch und glaube daran.
Versuch du es mal, Tino, nochmal bei deinem Nebenmann was rauszukitzeln.
Frage ich einen Timo Rostmar und berufe mich auf die Quoten der Wettanbieter. Auch dort ist Dynamo ganz vorne, gibt es das geringste Geld wieder für den Einsatz. Danach folgen Saarbrücken und Wien Wiesbaden. Sieht so ähnlich auch aus, wenn man die Drittligatrainer fragt. Wie sehen Sie es?
Also ich würde das Wort gerne aufgreifen. Was ein Fakt ist, wenn du aufsteigen möchtest, dann ist das kein Sprint. Das ist ein Marathon. Also die ersten 2-3 Spiele, ich will es jetzt nicht sagen, ich sag mal, nicht so positiv vielleicht abschneiden. Am Ende zählt es, wo du stehst. Und wenn du dem Trainer und dieser ja doch neu formierten, ja mit vielen Spielern vielleicht dazu getätigten Mannschaft die Zeit gibst und an ihm glaubst, ja, wenn du ihn holst, musst du an ihm glauben. Dann musst du auch wissen, was er für einen Spielstil hat und ob die Spieler auch zu ihm passen. Und dann müsst ihr denen auch Zeit geben. Und wenn er ihm die Zeit gibt, dann glaube ich, mit der Erfahrung, die er hat, mit der Erfahrung, die vor allem dieser Kader hat für die dritte Liga, das ist ja ein Kader, der meines Erachtens auch schon zweite Liga spielen könnte. Und das ist aber genau richtig so. Weil wenn du aufsteigen willst, musst du dir so einen Kader zusammenbauen. Und dann glaube ich, dass das auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen kann.
Bei der vom Kollegen Meyer gerade erwähnten Trainerumfrage haben Sie, Herr Stamm, nichts gesagt. Da habe ich gelesen, wollte sich nicht festlegen. Ist das die Schweizer Neutralität? Also bei uns kann man ja ganz offen sein. Also bei uns, dass ich jetzt Ihre eigene Mannschaft da nicht nenne, ist mir ja schon ganz klar. Aber wollen Sie keine Aufstiegskandidaten und wollen Sie niemanden nervös machen von der Konkurrenz? Oder sagen Sie, mal gucken.
Also ich muss jetzt mal Marcel fragen, der hier sitzt. Wenn ich es nicht komplett verpeilt habe, wurde ich nicht gefragt.
Echt? Aber dann von sind daher, wir jetzt die Ersten.
Von daher.
Drei Teams dürfen Sie nennen.
Und auch das eigene. Sie dürfen auch das eigene nennen.
Ich glaube, das hat keiner Trainer gemacht, also, aber er kann es auch gerne machen, also das ist ja noch mutiger.
Da hätte ich eine Gegenfrage. Müssen wir mal die letzten 2 Jahre anschauen, ja. Wer da Ulm, Münster und Elversberg auf dem Schirm hatte.
Und also Cottbus und Aachen.
Freiburg 2, von daher hätte ich die Aufsteiger genannt, ja.
Okay. Und was ist jetzt mit Ihrem, jetzt sind wir gleich am blauen Wunder. Wir hoffen natürlich, dass wir in der kommenden Saison wirklich nicht unser blaues Wunder erleben. Aber das blaue Wunder ist mit die schönste Brücke von Dresden. Eigenes Saisonziel. Kriegen wir da was Konkretes oder sagen Sie, so ambitioniert wie möglich wollen wir sein?
So sieht's aus, ja. Ja, ich glaube, der Anspruch von Dynamo ist klar. Ich bin nicht hierher gekommen. Und ich glaube auch ganz viele Spieler, die jetzt neu dazugekommen sind, nicht um nochmal ein weiteres Jahr dritte Liga zu spielen. Ich glaube, das ist nicht der Anspruch, den der Verein hat. Und ist, glaube ich, auch nicht der Anspruch, den ich als Trainer habe. Ich glaube aber, und das habe ich auch in der Pressekonferenz gesagt, ich finde es nicht entscheidend, was man nach außen kommuniziert, sondern ich finde es viel, viel wichtiger, was tun wir jede Woche dafür. Ich finde, wir haben sehr intensiv, sehr hart, nicht immer inhaltlich perfekt richtig und gut gearbeitet, aber ich glaube, die Art und Weise war über die letzten 5 Wochen sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist die Basis dafür, dass man einen guten Weg einschlagen kann. Und dann wollen wir natürlich Woche für Woche wollen wir Spiele gewinnen. Von daher kann ich das nochmal aufgreifen von vorher. Wir sind noch nicht da, wo wir sein müssen inhaltlich. Ich glaube, viele Dinge, die wir verbessern können, und trotzdem ist es möglich, am Sonntag in Köln zu gewinnen, weil ich glaube, anderen Mannschaften geht's in der dritten Liga, wo sehr viel Veränderungen immer da sind, genau gleich. Und deshalb tun sich dann vielleicht auch Vereine wie Elversberg, Münster etc. Ulm deutlich leichter, die aufsteigen, nicht ganz so viel Veränderungen haben. Und trotzdem ist der Anspruch, dass wir am Sonntag in Köln 3 Punkte mitnehmen.
Herr Rost, Sie als ehemaliger Regionalliga-Trainer, haben Sie eine Erklärung? Ist das Zufall gewesen die letzten 2 Jahre, dass der Regionalligist jeweils den Durchmarsch geschafft hat?
Absolut kein Zufall, weil das, was Thomas gerade sagt, wenn du eine Saison komplett zusammenbleibst, erfolgreich spielst, nur positive Erlebnisse hast und dann der ein oder andere Spieler vielleicht neu in dieser Liga ist und sich beweisen möchte und auch zeigen will, dass er quasi dritte Liga spielen kann, plus diese Eingespieltheit. Und on top noch vielleicht 2-3 Top-Verstärkungen dazu, ohne dass du jetzt vom System hier irgendwas änderst, ist es diese Eingespieltheit, die dir in dieser Liga, in der dritten Liga, den Erfolg bringen kann.
Also jetzt VfB Stuttgart 2.
weiß ich nicht, wie da die Veränderungen sind, aber wenn man jetzt aufs letzte Jahr sieht oder aufs Jahr zuvor, wenig Veränderungen in den Aufstiegsmannschaften, eine Top-Saison in der Vorsaison und maximal mit 3-4 Top-Spielern aus der dritten Liga oder vielleicht sogar aus der zweiten Liga verstärkt, Spielsystem gleich, durchmarschiert.
Ist das ein Stück weit auch die Schwäche der sogenannten Traditionsvereine in der dritten Liga, die großen? Ich meine, auch wir überlegen ja jedes Jahr aufs Neue und ich würde dieses Jahr auch wieder Ingolstadt, Bielefeld nennen, Sandhausen. Lacht mich Jens immer aus und ich sage auch dieses Jahr wieder Sandhausen.
Klar, mach mit deinem Sandhausen.
Gehen die zu arrogant, zu oberflächlich in diese dritte Liga rein, weil man sich einfach schon eine Liga höher sieht?
Kann sein. Was mir persönlich auch aufgefallen ist, auch mit anderen Trainern, Fußballlehrern, wenn man die dritte Liga eben begutachtet hat, dann ist es einfach so, dass Mannschaften wie Freiburg 2 auch Talente hat, die nach oben wollen. Bei Traditionsmannschaften hast du viele Jungs drin, die schon ein gewisses Alter erreicht haben, zwar die Erfahrung haben, aber wenn ich jetzt jung bin, 18 Jahre alt bin und spiele gegen einen, was weiß ich, Heise oder da ferner als Innenverteidiger, dann will ich mich behaupten. In dem Stadion vor 28.000 Zuschauer gegen einen Spieler, der schon erste Liga gespielt hat. Und wenn du dann als erfahrener Spieler vielleicht im Team nicht auch den ein oder anderen, ich nenne es mal so, Spieler mit absolutem Hunger und der Gier hast, über diese Widerstände drüber zu gehen, dann wird's schwer.
Raiko, deine Favoriten für die dritte Liga außer Dynamo?
Saarbrücken hatte ich erwähnt. Die Berater wissen es, hast du vorhin schon gesagt.
Genau.
Sandhausen, weiß ich nicht.
Sag ja, da sind wir zwei.
Naja, also es hat mir einer mal gesagt, wer so nach Sandhausen wechselt, hat die Karriere beendet, ist böse.
Oh, wow. Haltet mir den Tino fest, sonst springt er hier gleich in der Elbe mit seinem Sandhausen-Tipp.
Es war ein Zitat. Ich würde nochmal nach unten so ein bisschen gucken. Also Thorsten Ziegner, MSV Duisburg, wer hätte vor der letzten Saison gedacht, die hatten ganz andere Ambitionen und sind abgestiegen. Bielefeld, Mannheim. Also ich glaube, die Liga ist so eng, das kann auch mal ganz schnell in die andere Richtung gehen. Deswegen wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, bin eher dabei Marathon und von Spiel zu Spiel gucken, auch wenn es eine alte Binse ist. Aber ich glaube, den HFC hat es erwischt. Ich denke auch, dass die Liga auf Dauer nicht gut ist für solche Vereine. Sind wir wieder bei Fernsehgeldern, ne? Wenn man von 8 Millionen in der zweiten Liga kommt und dann nur noch 1 Million in der dritten Liga hat. Das habe ich heute gelesen, ist ein Sponsor abgesprungen, sind es nochmal 100.000 weniger. In den letzten Jahren, gerade im Osten haben wir es gesehen, Chemnitz, dann Zwickau und der HFC, es kann auch mal schnell in die andere Richtung gehen. Deswegen immer schön devot und auf dem Boden bleiben und von Spiel zu Spiel gucken.
Wobei ich jetzt gelesen habe gestern, Dietmar Beiersdorfer macht das Dynamo-Prinzip von der Vorsaison. Der Chef vom FC Ingolstadt, der Geschäftsführer, der hat gesagt, wir wollen unter die ersten drei, wir wollen aufsteigen. Ralf Loser.
Ich muss ganz ehrlich sagen, mich interessiert nicht, was Ingolstadt, der Sportchef oder Geschäftsführer...
Naja, ist ja ein Mitbewerber.
Ja, aber das ist auch ein Verein. Ich denke, es hat mehr die Ursache der finanziellen Mittel. Und ich glaube, in der dritten Liga gibt es unbedeutende Fernsehgelder. Und deswegen glaube ich, die dritte Liga ist die ausgeglichenste Liga in Deutschland. Wenn man die Regionalliga sieht, Elversberg beispielsweise, die haben in der Regionalliga eine Top-Mannschaft gehabt, über 3-4 Jahre sind nicht aufgestiegen, dann sind sie aufgestiegen und spielen in der zweiten Liga auch noch eine ordentliche Rolle. Also man sieht, was da möglich ist. Und ich glaube, der Quantensprung ist in der zweiten Liga. Wenn man aufsteigt, dann trifft man natürlich... Vergleichen wir mal HSV, Schalke, wer da alles jetzt spielt. Die haben ganz andere finanzielle Möglichkeiten als der Aufsteiger dann. Und von daher muss man sehen, dass man drin bleibt. Das war damals auch bei mir der Fall. Wir sind dann ja Neunter geworden in der ersten Runde.
Souveräner Klassenerhalt.
Klar, und dann kaufen sie dir die besten Spieler weg. Und dann musst du versuchen, andere Lösungen zu finden. Und das ist nicht immer leicht. Dann sind, wie der Timo das sagt, viele erfahrene Spieler dann dabei, die sich in der dritten Liga profilieren konnten, in der zweiten Liga an ihre Grenzen stoßen. Dann gibt's einen Umbruch, du brauchst jüngere, frisches Blut. Und dann wird's ein Tick weit schwerer. Aber diese dritte Liga, da bin ich von überzeugt, da ist alles möglich. Und da baue ich nach wie vor auch auf diese Dynamik, die Dynamo nun mal in der Stadt, im ganzen Umfeld hat. Es gibt, Bayern München ist ein Scheißbeispiel, finde ich. Da läuft es ja auch nicht und ist auch nicht mein ist ja nicht mein Verein und mein Verein ist auch gelb.
Ist
auch
schwarz-gelb, genau.
Deswegen glaube ich, man muss einfach an dieses Ziel glauben, diese Kontinuität über die Meisterschaft reinbringen. Und ich finde es auch gut, wenn der Sportchef noch sagt, es gibt noch Möglichkeiten, die Mannschaft jetzt auch nach 3-4 Spieltagen, ich weiß gar nicht, wann Transferende ist, noch zu verstärken.
Ende August.
Oder zu ergänzen, das finde ich sehr wichtig, um dann vielleicht noch eine Lücke zu stopfen, die man heute noch nicht kennt.
Aber Ingolstadt finde ich trotzdem spannend, Trainer, weil Sabrina Wittmann, da werden viele drauf schauen, sie ist jetzt die erste echte Cheftrainerin im deutschen Profifußball. Gucken Sie da auf dieses, ich will es jetzt nicht nennen Experiment, aber es ist halt schon ja, ein Novum.
Ja, also für mich war es eine Frage von der Zeit, bis irgendeine Trainerin, glaube ich, im professionellen Fußball dann auch Fuß fassen kann. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hatten wir Berührungspunkte damals, war sie Co-Trainerin in U19 in Ingolstadt und ist seit Jahren in dem Verein, kennt den Verein in- und auswendig. Von daher finde ich grundsätzlich losgelöst jetzt von ihr, finde ich den Weg gut und spannend, dass der Verein dann auch sagt, hey, da ist eine tolle Identifikation da und hat sich über die Jahre einfach auch was erarbeitet. Das ist, glaube ich, letztes Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, Zweiter geworden in der Süd-Süd-West-Staffel mit der U19. Also hat da auch einen guten Job gemacht. Ja, wie gesagt, war eine Frage der Zeit für mich, dass da jemand den Schritt dann geht.
Herr Rost, gucken wir an die Lausitz. Gut 7 Jahre haben Sie für den FC Energie gespielt, der ja
neun.
Der ja am
und das, obwohl Edegar ihr Trainer, ne?
Also, ja. Sie haben die ersten 5 Wochen immer gut überstanden und ist dann sozusagen in die Geier-Elf geschafft. Genau, Eier. Schön. Energie ist zurück in der dritten Liga, kommt am 2. Spieltag schon nach Dresden. Wie sehen Sie Ihren Ex-Verein aufgestellt?
Also bitter, bitter notwendig, dass so ein Verein, der ja jahrelang auch erste Liga gespielt hat und damals der einzige Ostverein, ich kann mich erinnern, 2008, 2009, der einzige Ostverein war in der ersten Liga, war und dann so abbricht, das war wirklich traurig und ich finde es super und ich habe nach wie vor halt viele Kontakte auch nach Cottbus und deswegen freut es mich enorm. Und ich hoffe, dass sie die Euphorie des Aufstiegs und die Eingespieltheit der Mannschaft nutzen können, um zumindest auch die Liga zu halten. Das wünsche ich ihnen, um dann die nächsten Jahre auch aufzubauen.
Ist dann Dresden so 2. Spieltag gleich ein guter Gradmesser, weil die Euphorie noch da ist?
Ja, voll. Also nochmal, das ist ja das, was Lose auch schon gesagt hat. In dem Stadion, wenn du spielst, auch leider für Dresden als Gegner, da brauche ich als Trainer, brauche ich meine Jungs nicht motivieren. Also die gehen da raus und haben einfach Bock, vor so einer geilen Kulisse Fußball zu spielen. Und deswegen glaube ich, dass es vor allem für die Aufsteiger, ne, in der Regionalliga, ich weiß nicht, was hast du da, Zuschauer, Schnitt vielleicht 6.000, 7.000, wenn du einen guten Schnitt hast. Und jetzt spielst du hier vor 28.000. Und deswegen glaube ich schon, dass vor allem die Aufsteiger dies nutzen werden. Und vor allem Cottbus hoffentlich dadurch auch die Liga hält. Aber wie sie jetzt dann in Dresden natürlich abschneiden, das weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, fragen wir mal, oder? Also ein schönes erstes Heimspiel, oder? Wenn Sie dann an diesem Freitagabend, diesen 9. August, 19 Uhr an der Trainerbank Platz nehmen oder stehen werden, ausverkauftes Stadion, ein Ostduell. Also es gibt schlechtere erste Heimspiele, oder?
Guter Moment, um den ersten Sieg einzufahren, ja.
Den ersten Heimsieg?
Heimsieg, ja.
Überhaupt die Ostduelle bis Spieltag 6, also 2. Spieltag Cottbus, 3. Spieltag geht's ins Erzgebirge, in Schacht und 6. Spieltag kommt dann Hansa Rostock. Knackiges Auftaktprogramm.
Absolut, aber ich glaube, da ist losgelöst von, dass jetzt das regional bedingt ist, auch was den Osten anbelangt, glaube ich einfach die dritte Liga so ausgeglichen, dass du nicht von einem einfachen oder schwierigen Programm reden kannst, sondern ich glaube, es ist gut, dass du da ja direkt nach ein paar Wochen weißt, wo du stehst.
Stehen wäre nochmal kurz mein Stichwort. Ja. Wie halten Sie es? Stehen Sie während der 90 Minuten oder setzt an der Seitenlinie?
Ist schon sehr aktiv.
Ja, also ich glaube selten, dass ich sitze. Kann aber auch gar nicht sagen, warum, sondern ich glaube, das war immer schon so. Ziehe mich dann gerne mal trotzdem zurück, wenn ich ein, zwei Dinge besprechen möchte mit dem Trainerteam. Aber ansonsten würde ich schon sagen, eher 90 Minuten an der Linie, wie dass ich mich da regelmäßig hinsetze. Und in Dresden dann mit der Bande, die dazwischen ist, passt das ja ganz gut. Dann ist der Weg zu weit, um sich hinten wieder in die Bank reinzusetzen.
Vergessen Sie es, Sie werden viel stehen. Die Aktivitätsringe bei der Uhr werden oft an sein und von daher die Stehringe, das passt schon alles. Heiko, zurück nochmal zu Energie Cottbus. Die haben ihren Torjäger ja verloren. Tim Heike, der hat 21 Tore in der Regionalliga geschossen. Ansonsten erfahrener Trainer mit Pele Wollitz. Der geht jetzt in seine letzte Saison als Cheftrainer, wechselt ja dann ins Management, wie man so schön sagt. Ansonsten ist die Mannschaft weitestgehend zusammengeblieben. Klassenerhalt ist natürlich das primäre Ziel bei einem Aufsteiger. Brauchst du ihn? Weil wir ja über die Aufsteiger, die so vor Jos in dieser dritten Liga zuletzt erfolgreich waren, mehr zu oder sagst du, nee, das ist so ein typisches Team, wie du es vorhin genannt hast, erstmal Klassenerhalt.
Also ich glaube, wenn man in Cottbus schon mal war und ich war schon öfter dort.
Wir alle.
Das Stadion, wenn sie zu Hause eine Heimmacht werden, wovon ich ausgehen kann, gilt übrigens auch für Alemannia Aachen, sind jetzt keine normalen Aufsteiger, sind zwei Aufsteiger, die mindestens Potenzial haben, mal vielleicht dann doch mal auch noch eine Liga höher zu gehen. Die haben einen guten Regionalliga-Kader, haben vor allen Dingen hinten raus das Ding ja noch gegen Greifswald gezogen. Abgänge sind dann immer dabei, haben sich aber auch aus der Regionalliga ganz gut verstärkt. Ich glaube, dass sie eine gute Rolle spielen werden und auch die Klasse halten. Vor allen Dingen, weil sie halt, denke ich, zu Hause stark sein werden.
Was fangen wir mit Hansa Rostock an? Die kommen aus der zweiten Liga, waren dort ein paar Jahre, waren auch lange in der Bundesliga. Ne? Da hängt man ja auch in Rostock derzeit ein bisschen nach. Haben jetzt einen ähnlichen Umbruch, wie wir ihn in Dresden manchmal kennen, Alose, mit Bernd Hollerbach, einen erfahrenen Trainer, dazugeholt.
Ja, eigentlich muss Herr Thomas das beantworten. Ich bin da nicht so tief in der Kaderplanung von Rostock drin. Und
ich auch nicht.
Ich weiß nur, dass die Duelle gegen Cottbus, Dynamo, da habe ich jedes Mal Hass erlebt. Das war Krieg. Und ja, jetzt kommen sie ja nach Dresden. Und ich denke, da ist ein kühler Kopf gefragt. Also das, was wir da teilweise in Cottbus immer erlebt haben, das war grenzwertig, ich auch persönlich. Und ja, die Ostduelle haben sicher was Spezielles, weil gegen Dynamo will natürlich jeder sich durchsetzen und Punkte wegnehmen. Und deswegen ist das eine große Herausforderung, da kühlen Kopf zu bewahren und die Entscheidung dann für sich sportlich zu suchen.
Heiko, du hast schon angesprochen, dass das immer schwierig ist, ne, wenn man aus der zweiten Liga kommt, da auch ein paar Jahre gewesen ist und vielleicht gedanklich eher mal nach oben als nach unten blickt. Wie nimmst du Rostock wahr und ist Rostock als Ostverein am Ende auch für den MDR eher ein Gewinn? Sieht man jetzt als aus beruflicher Perspektive lieber Hansa Rostock absteigen als beispielsweise ein SVW in Wiesbaden?
Na, über das Stöckchen springe ich nicht. Also wir gönnen jedem Verein den bestmöglichen Erfolg, jedem. Und das ist unabhängig von der Liga. Natürlich bin ich als Kind des Ostens auch für den Osten. Ich glaube, dass der FC Hansa nach dem Abstieg sich auch erstmal finden wird. Das ist eine ähnliche Situation wie damals der Abstieg von Erzgebirge Aue aus der zweiten Liga. Wir haben mit Bernd Hollerbach einen erfahrenen Trainer, der, glaube ich, mit Würzburg auch schon aufgestiegen ist. Aber das wird dauern. Ich glaube, die kommen noch zeitig genug nach Dresden, um sie vielleicht zu schlagen. Aber das wird sicherlich auf Strecke dann auch besser werden. Ich glaube, die Ostvereine in den letzten Jahren, da fällt mir gleich Jens Hertel ein, der ja mit Magdeburg und Rostock aufgestiegen ist, da wird es vor allen Dingen darauf ankommen, Ruhe zu bewahren, sich vom Umfeld nicht anstecken lassen, wenn es nicht so läuft und einfach das Thema ja auch eher langfristig zu sehen und nicht dann irgendwie auf einen kurzfristigen Sprint auszugehen. Ich sehe sie eher im Mittelfeld als ganz oben, ehrlich gesagt.
Was machen wir denn mit dem Verein aus dem Erzgebirge?
Muss ich das Gespräch jetzt von zu Hause mit meinem Sohn, der in Dresden geboren ist und großer Dynamo-Fan, nochmal wiederholen.
Diskutiert ihr da intensiv? Also
ja, wir hatten ja letztens die Narrendorf-Statistik nochmal gebracht. Ja. Ihr kennt sie auch.
Ja, natürlich.
Es gibt kein Zweitliga-Jahr von Dynamo Dresden ohne Erzgebirge Aue. Darauf haben wir uns jetzt geeinigt. Dynamo vielleicht als Zweiter hoch und Aue über die Relegation. Okay. Könnte ja passieren. Aber ich glaube, sie sind letztes Jahr Sechster geworden. Matthias Heidrich sagt, wir wollen erstmal vier hinter uns lassen. Aus der Erfahrung haben wir ja vorhin schon gesagt, mit Mannheim und mit Bielefeld und mit Duisburg und mit Halle. Aber so richtig, glaube ich, intern wollen sie auch. Ja, jetzt muss man mal gucken, wie sie die beiden Abgänge, Schikora und Dannhoff, verkraften. Gute junge Leute dazu geholt, zum Beispiel aus Freiburg, den Fallmann. Ich habe sie jetzt, mein Junge auch noch, Dortmund-Fan, jetzt im Testspiel gegen Dortmund gesehen. Das war ganz ordentlich in der ersten Halbzeit. Aber wie gesagt, ich glaube, es kann in alle Richtungen ausschlagen. Vielleicht, wenn die Elbe zugefroren ist, im Winter reden wir ganz anders.
Wir müssen ja Gott sei Dank im Sommer dieses Mal ins Erzgebirge. Da kann der Platz nicht zugeschneit sein oder zu vereist sein. Ist alles gut. Also, wenn dann Rückspiel ist, wir haben eine Rasenheizung. Die funktioniert, glaube ich, auch.
Na, der Fakt ist schon eins, wenn man sich die ersten 6 der letzten Saison angeguckt und die von oben runterkommen. Aue hat den kleinsten Umbruch. Ja? 2 Abgänge und 2, 3 Leute dazugeholt.
Natürlich, die Abgänge.
Die Schmerzen, ja, jetzt haben sie auch nochmal Verletzten in der Innenverteidigung, Vukancic, ja, und der Kaan Özcan, den sie von Bielefeld geholt haben, auch ein interessanter Spieler, den hatte ich auch in Dresden gesehen, guter Mann. Aber wie gesagt, ich glaube, entscheidend ist, wie kommt man aus den Startlöchern, was passiert jetzt auch in den Ostderby? Ich glaube, die Ostderbys sind dann auch immer mal Brandbeschleuniger in alle Richtungen, ne? Gewinnst du ein Ostderby, kannst du vorher 3-mal verloren haben, dann ist alles gut bis zum Rückspiel. Das wisst ihr in Dresden besser. Deswegen, ich denke, dass man einfach gucken muss. Ich glaube, ich traue ihnen eine gute Saison zu, sehe sie aber jetzt nicht unter den Top-Favoriten.
Herr Rost, wie sehen Sie es? Die Abgänge haben wir gerade angesprochen.
Ja, Tim Danhoff war ja bei mir schon Leistungsträger damals in Bayreuth. Den habe ich dann mitgenommen nach Aue, der meines Erachtens nach eine ganz, ganz tolle Entwicklung dann auch gemacht hat, weil man ihm dann auch letztendlich die Zeit gegeben hat für diese Entwicklung. Und den musst du erstmal setzen, ist klar. Schikora natürlich auf der 6, wie auch auf der Außenverteidigerposition einsetzbar. Ein sehr laufstarker Spieler, kampfstarker Spieler. Ja. Und was aber enorm wichtig ist bei Aue, und was du richtig gerade gesagt ist, dass sie daraus gelernt haben, aus dem Umbruch vor 2 Jahren eben nicht mehr so viele Spieler wegzugeben, sondern den Stamm mehr oder weniger zusammenzulassen und im Endeffekt dann jetzt zu gucken, dass sie noch ein paar gute Spieler dazu holen. Und deswegen glaube ich, durch die Eingespieltheit kann das schon auch in dieser Liga zumindest ein Vorteil sein.
Haben wir am Ende wieder 8 bis 10 Mannschaften, Jens, oder? Die also, mindestens oben mitspielen.
Ja, und der SV Sandhausen ist auch mit dabei.
Weil mancher Spieler dort ist, der seine Karriere beenden will, wie ich heute gelernt habe, ja.
Reiko, dann lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, wie das so funktioniert, auch mit dem TV, das interessiert ja viele Menschen.
Ich war zum Beispiel baff am Sonntag, das Spiel kommt live im MDR.
Sonst ist doch Samstag euer Tag.
Ich habe heute nochmal einen Vertrag geguckt. Also es ist so, dass wir eigentlich Samstag den Regel, wir können ja von Freitag abgehen. Das Derby hätte man natürlich gerne übertragen, läuft aber exklusiv bei Magenta.
Ist auch Freitag. Also Freitag Cottbus ist, und das ist ein, andere Derby. Ist ein
Magenta-Tag. Obwohl ich weiß, dass jetzt nicht die Kollegen der Telekom gesagt haben, wir wollen unbedingt, sondern es ist eine polizeiliche Geschichte, weil parallel Veranstaltungen sind. Also Freitag immer bei Magenta. Samstag 14 Uhr bei uns, 16:30 bei Magenta. Sonntag gibt es die Option, nach Nachfrage ein Spiel zu bekommen. Und wir haben natürlich jetzt gerade wegen Olympia geschaut, dass wir paritätisch Dynamo zeigen, Aue zeigen, Regionalliga zeigen. Und deswegen haben wir jetzt dieses Spiel. Ich kann auch verraten, dass wir das Spiel gegen 1860 bei 60 übertragen werden.
Rostock auch, oder?
Rostock versuchen wir. Da ist aber auch mal wichtig, da gehört noch eine andere Anstalt dazu, in dem Fall der NDR. Es müssen also immer 2 voten. Sieht gut aus dafür, muss ich sagen. Und dann haben wir die Chance, 68 Spiele in der gesamten Saison zu übertragen. Und das werden wir tun. Letztes Jahr haben wir aus Halle so ein bisschen negative Rückmeldungen gehabt, weil sie wenig übertragen haben. Aber auch da müssen wir mal gucken, wann spielen sie. Und das erkläre ich dann immer neu. Warum? Was können wir nicht? Aber wir versuchen alles. Und das wir, glaube ich, letztes Jahr haben wir zum ersten Mal in der Geschichte des MDR den Sandmännchen ausfallen lassen im Hinspiel.
Ja.
Also das war eigentlich eine Revolution. Und das hat dann funktioniert.
Die Kinder sind nicht zu Bett gegangen. Aber die haben ja einen Derby-Sieg gesehen. Die haben ja einen Derby-Sieg in Dresden gesehen.
Genau, 2-1.
Da konnte der Sandmann dann noch später kommen.
So ist es, ja. Genau. Wir sind länger aufgeblieben.
Erklär uns das mal. Also das versteht ja der Außenstehende nur bedingt, wie das zusammenhängt. Du hast jetzt gerade schon gesagt, mit den 68 Spielen, wie kommt das zustande? Wann wisst ihr, welches Spiel ihr ziehen könnt, welches Spiel ihr auch bekommt? Ihr müsst euch mit den anderen ARD-Sendestalten abstimmen. Und wann fällt da die Entscheidung, okay, wir dürfen zum Beispiel Dresden gegen Rostock übertragen?
Weil ich gerade den Präsidenten gesehen habe, war ja jahrelang an der Börse unterwegs. So muss man sich das vorstellen. Echt? Ja, wir sitzen montags in der Sportchefrunde, sitzen also alle Sportchefs von der ARD, also NDR bis BR.
Das WDR interessiert das doch nicht. Die haben einen Haufen Bundesliga-Vereine und jetzt vielleicht mit Aachen.
Und ja, Essen. Jetzt sind sie mitgegangen. Also okay, haben sie uns unterstützt. Also danke an WDR, dass wir jetzt Viktoria gegen Dynamo zeigen können. Mhm. Und dann geht's los. Also jeder versucht natürlich schon vorhinein mal mit dem anderen oder Kollegen zu telefonieren, zu sagen, willst du nicht da mitgehen? Und dann wird abgestimmt und dann kriegen wir die Spiele oder kriegen sie nicht. Und meine Aufgabe ist es dann, die positiven Meldungen zu kommunizieren, wenn wir Spiele haben, und auch die negativen. Deswegen versuchen wir auch die Regionalliga immer so ein bisschen drunter zu legen. Da haben wir 50 Spiele pro Saison, die wir live zeigen können. Und wenn wir die dritte Liga nicht bekommen am Samstag, dann läuft halt unsere sehr starke Regionalliga, die leider keinen direkten Aufsteiger hat.
Und gibt es eine Dynamo-Begrenzung, also dass man 10 Spiele nur oder 8 Spiele, oder könntet ihr...
Gab es in dem alten Vertrag, in dem neuen, der seit letztem Jahr läuft, gibt es keine Beschränkung mehr. Also wir könnten theoretisch 34 Spieltage zeigen. Theoretisch. Aber wie gesagt, es muss dann immer ein Verein mitgehen. Aber man merkt schon, also wenn jetzt Dynamo bei 1860 spielt, dann ist der BR natürlich auch heiß, das Spiel zu übertragen. Also wir versuchen natürlich gerade auf Auswärtsspiele zu gehen, weil wir wissen, dass die Fans nicht jede Reise mitmachen können, obwohl immer massig dabei sind.
Aber wie schwierig ist für euch das Ganze auch mit dem Spielplan? Der Spielplan, die genaue Terminierung ist ja relativ spät. Für die dritte Liga am spätesten. Seid ihr da auch mit Ursache dafür oder sagt ihr, nee, für uns trifft's genauso hart, weil wir können uns auch nie auf ein Spiel dann richtig festlegen?
Also in der dritten Liga sind wir jetzt nicht
total, oder?
Ganz so nah dabei, aber in der Regionalliga sitzen wir im wahrsten Sinne des Wortes mit am Tisch, und wenn man da so die Listen sieht und Fanströme von Bahnhöfen in Erfurt und Kassel, was da alles eine Rolle spielt, wann Spiele hingesetzt werden, das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Und was ich auch immer merke, natürlich sagen die Vereine, wir machen jetzt das Thüringen-Derby 17 Uhr. Da sagen natürlich alle Erfurter, die nach Jena fahren, das seid ihr denn wahnsinnig. Aber man muss auch sagen, wir sind ein öffentlich-rechtlicher Sender. Wir sind da 3 Tage nach den Landtagswahlen. Wir können auch nicht immer nur Sport machen. Ich glaube, wir machen schon den meisten Sport in der gesamten ARD. Wir versuchen das. Und wie gesagt, manchmal bin ich der Buhmann. Und manchmal kann ich mich auch hinstellen und sagen, wir haben ein cooles Spiel geholt.
Letzte Frage zu diesem Thema von mir. Wird es ein bisschen mehr Vorlauf? Zuletzt hattet ihr ein bisschen Vorlauf im Webstream. Das fand ich eigentlich ganz gut. Wenn, wie gesagt, für den Zuschauer, der da bei euch mit dabei ist. Weil sonst beim Fernsehen geht es ja wirklich nach irgendeinem Tierfilm am Samstag knallhart rein. 14 Uhr, dann kurzes Interview und dann geht's los. Da hat man gerade noch die Antilope von hinten gesehen und dann sieht man Stefan Kutschke.
Die Frage ist, wer ist schneller?
Der Kutschke natürlich.
Also wie gesagt, wenn ich jetzt fürs deutsche Sportfernsehen sprechen würde, würde ich sagen, das ist gar kein Thema. Aber wir konkurrieren natürlich auch mit anderen Redaktionen, mit anderen erfolgreichen Programmen, auch mit Tierfilmen, gucken viele Menschen. Oder Aber Fati, die Älteren von euch kennen das, alte DDR-Serie.
Herrlich.
Also wir müssen uns natürlich auch immer hausintern durchsetzen. Aber ich kann verraten, am Sonntag fangen wir schon 13:15 an, da machen wir ein bisschen Vorlauf. Gibt ja noch ein Spielvortag, Aue gegen Hannover 2 am Sonntag.
Aue ist ein Stichwort, oder?
Aue ist wieder mein Stichwort, genau. Ja, Herr Rost, vor 2 Jahren sind Sie nach Aue gegangen, Sie haben es gesagt, 9 Spiele waren es am Ende. Frage, die uns alle hier interessiert, was ist denn danach passiert? Was haben Sie denn seitdem gemacht? Sie haben schon ein bisschen erzählt, warum es damals in Aue nicht geklappt hat. Sie haben gesagt, Sie haben auch viel reflektiert. Ich könnte mir vorstellen, Sie waren auch an der einen oder anderen Adresse hospitieren. Am Wochenende sind Sie süddeutscher Meister geworden. Und können Sie uns einfach mal mitnehmen auf die Zeitreise von Aue zum süddeutschen Meistertitel sozusagen?
Es liegt wirklich eine spannende Zeit hinter mir, aus folgendem Grund. Ich habe für mich habe ich schon immer im Kopf gehabt, dass ich nicht irgendwann mal abtreten möchte und nur Fußball auf meinem Zettel steht, obwohl ich dem Fußball nach wie vor sehr, sehr verbunden bin, und wollte im Unternehmertum einfach auch mal tätig werden. Und dann ging es lang hin und her. Und da ich eine Zeit habe, ich habe ja meine Karriere beendet bei RB Leipzig und den, Gott hab ihn selig, den Herrn Matischitz sehr gut kannte, der mich damals von Cottbus tatsächlich eben nach Leipzig geholt hat im Gründungsjahr, und mit der Familie Matischitz auch immer noch im Austausch bin und war. Und irgendwann kam dann die Idee bei mir, du Timo, ganz ehrlich, mach's doch einfach mal. Und ich werde jetzt an meinem Geburtstag am 29. August in dem Jahr, haben wir jetzt 1,5 Jahre an der Rezeptur, an allem gearbeitet, werde ich meinen ersten Energy Drink rausbringen und verspreche, wenn Dynamo irgendwie Unterstützung braucht, wenn der Zaubertrank irgendwann mal aufhört zu wirken.
Ich glaube, wir haben es eher mit Bier als mit Energy Drinks.
Warte. Dann lassen wir das Bier mal weg, weil ich komme ja aus Bayern, da trinken wir auch sehr viel Bier, sehr, sehr viel Bier, ja, und dann werde ich da mal eine Palette zur Verfügung stellen, dass es mit dem Aufstieg klappt. Ja, also das ist das Erste. Und es war tatsächlich jetzt Spaß beiseite, es war dann auch tatsächlich so, dass immer wieder Anfragen da waren, aber ich dann auch so eingestellt bin, eine Sache richtig, ja, bevor auf mehreren Hochzeiten zu tanzen. Und wie gesagt, ab 29. August ist das auch abgeschlossen. Und kurioserweise ist in der Zeit dann auch noch Folgendes passiert. Bei einer Hospitation kam es dann auch zustande, dass ich meine Beraterfirma gewechselt habe und bin jetzt wirklich durch Zufall, war es Zufall oder nicht, wie auch immer, bei Jürgen Klopp bin, bei Kosicke, Marc Kosicke. Und habe dann mit Kosicke und natürlich auch seinen Verantwortlichen auch ganz klar abgesprochen, dass dieses Projekt ab Ende August beendet ist und ich dann jetzt auch zur neuen Saison auch schon wieder gucke, weil ich merke, dass es auch wieder kitzelt, dass ich auch wieder einen Verein finde, wo man dann auch mit Leuten zusammenarbeitet, die an einen Strang ziehen und erfolgreich sein möchten.
Das heißt, wenn ab September, wenn das Karussell dann wieder Fahrt aufnimmt, stehen Sie bereit?
Dann wäre ich bereit, definitiv mir die eine oder andere Sache auch wieder anzuhören. Und es muss aber eine Sache sein, wo ich auch merke, da habe ich wieder richtig Bock drauf.
Ist das abhängig auch von der Liga? Das ist ja, wenn man mal dritte Liga unterwegs gewesen ist, wäre dann Regionalliga ein Rückschritt? Oder ist das ein Stück weit auch vereinsabhängig? Also dass das Paket, wie es so schön heißt, dann auch stimmt, dass eine Aufgabe dahinter steht, eine Vision oder ein Ziel vom Verein?
Also grundsätzlich muss es so sein, dass jeder Spieler und jeder Trainer immer so hoch wie möglich arbeiten sollte und kommen möchte. Aber bei mir ist es tatsächlich jetzt so, auch, dass mir es um das Projekt geht, mir darum geht, einfach mit Leuten zu arbeiten, die eine klare Philosophie haben, wo der Weg hingehen soll. Und wenn ich mich da dann auch wieder identifiziere damit, dann habe ich auch richtig Bock, wieder anzugreifen. Liga unabhängig.
Ich fand es übrigens vorhin stark, wie Sie gesagt haben, Mensch, ich habe auch meine Fehler gemacht, ich habe auch Lernprozesse gehabt. Was war denn so der Hauptlernprozess oder der Hauptpunkt, wo Sie sagen, das ist das, was ich aus der kurzen Zeit im Erzgebirge mitgenommen habe und das werde ich definitiv nicht mehr machen.
Zwei Sachen für mich. Erstens Umgang mit Führungsspielern, dass du vielleicht nicht so arrogant sein darfst als Trainer auch, wenn du sagst, das sind deine Führungsspieler, dass du dein Spielsystem so anpasst, dass du diese Spieler auch zum Glänzen bringst im Sinne des Erfolgs der Mannschaft. Ja, und dass es bei mir eben so war, dass ich meinen Stil, den ich in Bayreuth hatte, diesen offensiven Stil mit hohem Pressing, mit schnellen Umschalten, mit viel Ballbesitzphasen im gegnerischen Drittel, dass da die älteren Spieler, Führungsspieler wie ein Nassarov zum Beispiel, ja, oder Taferzhofer, das einfach nicht mehr spielen konnten, das gemerkt haben und dann auch gemerkt haben, dass die jungen Spieler ihnen quasi in meinem System den Rang ablaufen. Also da schon auch genau hingucken, wer denn deine Führungsspieler sind. Und generell das Auftreten auch. Ich glaube, der Charakter, den du als Trainer hast, der muss auch zur Region passen und da einfach auch ein bisschen demütiger auftreten. Das war bei mir der Fehler, dass ich da einfach, ich habe es vorhin gesagt, auch zu arrogant aufgetreten bin und es vielleicht so rüberkam, dass ich Aue irgendwie den Fußball erklären möchte, was eigentlich nicht der Fall war, sondern es ist meine Natur, einfach ja mit positiver Energie einfach ranzugehen. Das wurde aber ein bisschen missverstanden, denke ich. Aber daraus lernt man.
Ja, das ist ja das Gute. Sie sind ja noch ein junger Trainer. Also von daher.
Von der Frisur her nicht mehr, ne?
Nee. Aber das haben wir gemeinsam. Also von daher, ich würde an dem Haarwuchs jetzt nicht so viel festmachen. Ralf Lohse, Sie waren zuletzt auch erst in Dresden, ne? Sie, Konzert. Also waren nicht beim Kaiser, sondern waren bei einem anderen deutschen Künstler.
Ja, ich war bei Grönemeyer.
War gut?
War sehr gut, ja. Und freue mich natürlich.
Komme also jetzt gerne immer mal wieder zurück nach Dresden. Also es ist eine Stadt, in die Sie gerne zurückkommen. Und man merkt es ja auch, Sie sind immer wieder herzlich willkommen und werden herzlich aufgenommen.
Ja, absolut. Und ich finde diese Worte von Timo eigentlich super, offen und ehrlich. Und ich glaube, dass da jeder Trainer, jede Person daraus lernen kann. Ich war ja ein paar Vereine mehr trainiert. Und ich glaube, dass es wirklich so ist, dass man sich als Trainer auf die Situation einstellen muss, je nachdem, was bei dem Verein los ist, welche Mentalität dort ist. Und deswegen, ich als Dortmunder liebe diese Traditionsvereine, wo viele Zuschauer da sind, wo die Presse auch unangenehme Fragen stellt, aber auch natürlich auch dich hochjubelt, wenn du erfolgreich bist. Das ist eigentlich das Salz in der Suppe und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, bei einem Verein zu sein, der keine Zuschauer hat, wo wenig los ist. Wenn ich war jetzt 4 Jahre in Winterthur, das ist, Schweiz ist alles ein bisschen kleiner, aber das Niveau ist nicht zu unterschätzen und das ist auch ein Verein, ein enges Stadion und wo auch ein bisschen was los ist. Jetzt spielen sie ja, damals waren wir Zweite, jetzt spielen sie sogar in der Super League und spielen eine gute Rolle und ich könnte mir eigentlich nur was vorstellen, wenn ich einen Verein habe, wo Feuer unterm Dach ist.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Also Sie haben es gerade schon gesagt, in der Schweiz aus den Niederungen der zweiten Liga bis oben in die Spitzengruppe der zweiten Liga geführt, in diesen knapp 4 Jahren oder 3,5 Jahren in Winterthur durchaus richtig erfolgreich gearbeitet. Und jetzt? Was kommt jetzt? Schweiz, ja gut, Österreich, Deutschland.
Ich denke, der Trainerjob ist natürlich sehr intensiv. Ich bin auch jeden Tag nach Winterthur gefahren. Das waren 250 Kilometer jeden Tag. Und dann hatte ich noch einen Vertrag. Und dann habe ich mich natürlich erstmal erholt, ein bisschen Kraft getankt. Und ich versuche auch bei den Trainern im In- und Ausland, die ich schätze, zu hospitieren, mich weiterzuentwickeln. Also wenn ich überlege, was ich am Anfang meiner Trainerkarriere gemacht habe im Training und was ich heute mache, da erkenne ich mich manchmal nicht wieder. Aber man will natürlich auch ein bisschen länger bleiben. Und deswegen bin ich bei Hollerbach mal gespannt mit seinen Methoden von Magath, wenn er die 1:1 anwendet.
Es gibt schöne lange Strände in Rostock, wo man laufen kann.
Ja, genau. Ich war ja mit Magath mal anderthalb Monate in China. Das wissen ja die wenigsten. Und da habe ich natürlich alles live erlebt. Musste mit 33 schon meine Karriere beenden und konnte diese Laufeinheit nicht mehr als Co-Trainer vormachen. Aber es ist schon eine harte Nummer. Und ich glaube, dass diese Art natürlich heute nicht mehr gefragt ist. Und heute haben die Spieler so viele Anlaufstellen, ob es bei den Medien ist, ob beim Vorstand, ob bei den Sponsoren. Das Ding ist schwer durchzuziehen. Deswegen ist es leider so, dass wir nicht mehr die Menschen oder die Trainer sind, die wir vielleicht sein wollen, sondern man muss sich halt anpassen und trotzdem seine Linie bewahren. Das ist eine Kunst, aber den Weg muss jeder für sich selber finden und versuchen, schnell auch die richtigen Führungsspieler in die richtige Richtung zu lenken. Das wird, glaube ich, jetzt bei Dynamo auch wichtig sein, dass die Säulen im Team die Mannschaft mitführen. Es ist auch noch ein junger Trainer, der aufstrebend ist und noch wahrscheinlich eine große Zukunft hat. Das wünschen wir dir mal von Herzen und wäre schön, wenn du diesen Schritt hier mit Dynamo zu gehen, statt in Freiburg den Posten zu übernehmen, dich gut erinnerst.
Fast schon ein Schlusswort.
Herr Lohse, wissen Sie noch, wie das Ankommen damals war, 2011? Sie hat es vorhin schon gesagt, da war keine Vorbereitungszeit. Sie sind als Nachfolger von Matthias Mauksch gekommen. Da war der Aufstiegstraum quasi ausgeträumt. Ich glaube, 5 Spiele noch. Und sechs. Das erste dann gegen Koblenz, glaube ich, ne? Heimspiel, wenn ich mich richtig. Wie ist das, wenn man da sozusagen als, ich will nicht sagen Feuerwehrmann, weil das ist ja eigentlich der Retter, der soll ja vom Abstieg retten. Sie sollten ja den Aufstieg noch schaffen oder vielleicht nicht mehr schaffen. Wie war da die erste Woche? Wie war das Ankommen? Und was sagt man da der Mannschaft? Sie sagen so Führungsspieler identifizieren, stützen, aber da blieb ja eigentlich keine Zeit.
Ja gut, die Situation war natürlich keine leichte. Ich meine, für mich war zu dem Zeitpunkt das eine riesen Motivation, nach Dynamo zu kommen. Und ich kannte die Mannschaft auch gut, weil ich viel unterwegs war und viele Spiele gesehen habe. Und dann siehst du natürlich live, wenn du immer vor Ort bist, kannst du die Mannschaft schon auch von den Charakteren und so gut einschätzen. Und ich bin ja damals vorgestellt worden am 12.04.2011 und da hat man mich gefragt, ja, ob ich wüsste, dass es ein besonderer Tag ist. Ja, da habe ich gesagt, aber hatte ich auf der Fahrt irgendwo gelesen, dass ein Konzert ist. Und dann hat der Zimmermann zu mir gesagt, nein, heute ist der Gründungstag von Dynamo Dresden. Das war natürlich das erste Minus. Und dann musste ich noch bei der Bild-Zeitung den Ostsee-Test machen im Trabi und 10 Fragen habe ich mit meiner sturen Art eigentlich noch einigermaßen gut mitgehalten. Und dann bin ich natürlich in die Kabine gekommen und die Tabelle war eigentlich war klar, ich sollte kommen, um mir anzuschauen, wie der Kader ist und für die neue Saison zu planen. Und ich habe gefragt, wer denn noch an den Aufstieg glaubt, und dann hat sich keiner gemeldet. Und dann habe ich gesagt, ich sehe das genauso, aber wir haben eine Woche, 3 Spiele und wir haben alle 3 gewonnen. Und als ich das erste Mal im Stadion war, waren 9.000 Zuschauer, das zweite Mal 12 und dann habe ich alle Spiele, die ich gecoacht habe, war ausverkauft. Und das zeigt eigentlich aus meiner Sicht, was in diesem Verein auch möglich ist. Und die Fans glauben an den Verein, an das Team und unterstützen mit einer ganz vehementen Art. Und wir haben es dann am Ende auch ein bisschen glücklich geschafft, weil im letzten Spiel in Offenbach hatten wir dann die Position, alles zu verlieren. Wir haben dann 2-0 geführt in der Halbzeit, ich wusste nicht wie. Es hätte 3-0 für die anderen stehen müssen. Und dann stand es aber nach 70 Minuten 2-2. Und dann habe ich einfach zwei der Stürmer reingepackt und dann hat einer einen gemacht und dann war es 3-2. Und das werde ich natürlich mein Leben lang nicht vergessen. Das sind Glücksmomente, dieses Quäntchen Glück braucht man. Und ja, so einfach war es. Ja.
Unvergessen für mich war der Freitagabend von Babelsberg, als Dynamo unentschieden spielte und man dachte, jetzt ist aber wirklich vorbei und am nächsten Tag alle Konkurrenten verloren haben.
Ja, das war so. Wir haben die ersten 3-4 Spiele gewonnen und dann Sportdirektor war ja der Menze. Da habe ich ihm gesagt, so geht's nicht weiter, müssen uns was einfallen lassen. Er meinte, was meinst du denn? Da habe ich gesagt, wir müssen mit den Mannschaften, gegen die wir spielen, müssen wir mit den Leistungsspielern, müssen wir Verhandlungen führen, dass sie zu Dynamo kommen. Und da waren wir an 2 Spielern oder 3 Spielern von Babelsberg dran. Die haben das Spiel ihres Lebens gemacht. Die haben das nicht verstanden. Und dann haben wir unentschieden gespielt. Und dann waren alle Medien, alle Fans, waren niedergeschlagen. Und das war freitags. Und ich habe halt im Interview gesagt, die anderen haben noch nicht gewonnen. Und keiner hat gewonnen. Das war unglaublich. Also es waren auch viele glückliche Momente dabei.
Unvergessen auch dann anschließend die Relegation gegen Osnabrück. Genau. Unfassbare Momente gewesen. Und das schürt natürlich nochmal so ein bisschen die Vorfreude, oder? Auf den Sonntag, oder? Dass es endlich losgeht, Vorbereitung vorbei, Thomas Stamm. Was ist es bei Ihnen? Anspannung, Vorfreude, Nervosität? Nervös erlebe ich Sie hier noch nicht.
Vorfreude, ja. Also extreme Vorfreude, dass es losgeht. Ich muss mich jetzt nachher nochmal ein bisschen mit Ralf austauschen. Ein paar gute Sachen erlebt. Ja, also was tatsächlich so ist, vor 2 Jahren, als wir mit U23 Zweiter geworden sind, da wärst du Zweiter und gehst dann rüber zum Saisonabschluss und da gibt es irgendwie 2 Essensstände, da bist du 2-3 Stunden und dann gehst du wieder.
Das würde hier bei Platz 2 anders sein. Das kann ich so
sagen. Bin noch nicht fertig mit Ausreden. Von daher, ja, fehlt das. Das war sportlich so mit das, ja, was mich am meisten geprägt hat. Und trotzdem hat was gefehlt. Von daher Vorfreude, dass es losgeht. Weil ich glaube, egal wie lange die Vorbereitung dann ist, bist du froh, wenn es um Punkte geht, wenn du dich messen kannst. Das ist das, worauf du dich als Spieler immer gefreut hast, weil, ja, jetzt losgelöst, ob du nur Läufe gemacht hast oder inhaltlich auf dem Platz warst. Ich glaube, irgendwann ist es gut, wenn die Vorbereitung vorbei ist. Deshalb freuen wir uns, dass es am Sonntag losgeht.
Wir freuen uns auch alle.
Bester Beweis dafür, 15.000 verkaufte Dauerkarten. Auch das schafft ja nicht jeder, ne? Erhöht das nochmal so die Erwartungshaltung auch? Wird Ihnen das in solchen Momenten, Sonntag zum Beispiel, Autogrammstunden, 15.000 verkaufte Dauerkarten, dass da auch eine gewisse Wucht dabei ist und eine Erwartungshaltung?
Ja, also die ist ja auch zu Recht da. Ich glaube, die hast du einfach als Traditionsverein, aber es ist jetzt kein Druck, der da ist, sondern ich glaube, der eigene Druck ist deutlich höher, den man sich macht, erfolgreich sein zu wollen. Und so, glaube ich, geht es den Jungs auch und es ist eher schön zu sehen, dass nach ja 2 wahrscheinlich nicht so einfachen Jahren, die man jetzt hatte, obwohl man, ich kann es nur von außen sagen, eigentlich 2 sehr erfolgreiche Jahre hatte, trotzdem sich das so anfühlt, auch zu Recht eine brutale Vorfreude da ist und es ist einfach unglaublich, was da die letzten Wochen auch bei den öffentlichen Trainingseinheiten immer zahlreich an Kindern, aber auch an ja Zuschauern da waren und am Sonntag hat's das Ganze nochmal getoppt und dann ja ist es auch egal, ob du 4,5 oder 5 Stunden Autogramme geben darfst, also es ist kein Müssen, sondern ich glaube, du musst das als Privileg sehen, weil du, gerade wenn die Kinder kommen, dann 6 Stunden anstehen, sich freuen, wenn ganz zum Schluss nicht der Trainer wartet, sondern Kutsche und dann mit ja einfach fast schon gläsernen Augen nach Hause gehen, dann ist es was, wo einfach dazu beiträgt, was diesen Verein ausmacht und das spüre ich die letzten Wochen und das ist einfach nur mehr Vorfreude auf die kommende Saison, die jetzt am Sonntag losgeht.
Wir haben viel heute über Radeberger geredet, auch über Energydrinks, aber ganz kurz noch, die Schweiz soll ja auch kulinarisch für das eine oder andere bekannt sein. Wie sieht es denn mit der Schokolade aus? Sind Sie schokoladennah? Können Sie der Schweizer Schokolade durchaus was abgewinnen? Oder sagen Sie, nee, ist eher Schweizer Käse zum Beispiel?
Beides gut.
Beides gut, ne?
Beides gut, ja.
Vorfreude, ja. Das ist das Stichwort. Wir hören den Motor sozusagen auch rühren. Wir landen an sozusagen, wünschen uns allen, wünschen Ihnen vor allen Dingen viel Erfolg.
Danke.
Wenn es am Ende wieder 9 Jahre wären, wie Sie jetzt zuletzt in Freiburg waren, haben wir auch, glaube ich, auch nichts dagegen, weil das würde dann bedeuten, dass es eine erfolgreiche Zeit ist.
Also ich würde wirklich sagen, wir haben Lust und Bock auf eine tolle Saison in der 3. Liga mit ganz viel Ostfußball.
vielleicht geht ja auch mehr als Platz 4 in der Vorsaison. Man will sich ja immer steigern. Wir haben eine tolle Runde gehabt. Also vielen Dank an Timo Rost, Reiko Richter, Ralf Lohse und Thomas Stamm. Das hat großen Spaß gemacht. Danke an Radeberger Pilsner, danke an die Dampfschifffahrt, danke an Sie, an die tollen Gäste hier auf dem Schiff, danke an alle, die uns im Livestream zugeschaut haben, danke an alle, die uns im Podcast hören. Wünsche uns eine tolle Saison 2024-25 mit Dynamo Dresden und sage guten Abend vom Motorschiff Gräfenkosel. Dankeschön.
Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.